Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
Moin und herzlich willkommen zur Fotophonie Ausgabe 165. Ja, wir sind mitten in der heißen Corona-Phase, könnte man sagen. Heute ist der 25. März 2020, falls das jemand in 100 Jahren mal nachhören möchte, was hier los war. Natürlich wird das ein kleines bis größeres Thema in unserer Sendung sein, so ein paar Auswirkungen. Aber wir versuchen uns natürlich dabei auf die fotografischen Aspekte zu kontrollieren. Wenn ihr was über Atemmasken, Impfungen, Herdenimmunität und so weiter hören wollt, hört den NDR-Info-Podcast mit Christian Drosten. Genau, der kann das besser. Jeden Tag eine halbe Stunde, da gibt's die aktuellen Infos zum Coronavirus und was er macht und nicht macht. Hier gibt's fotografische Neuigkeiten und ihr habt ihn schon gehört, ich mache das natürlich heute nicht alleine. Endlich Zeit gefunden für uns hat der Frank Fischer in Seevetal. Moin Frank.
Moin Dieter und schöne Grüße nach Kiel.
Ja, danke dir. Geht's dir gut?
Insgesamt, also ich bin nicht krank, also bin nicht erkrankt aktuell.
Naja, und deine Verschnupftheit ist wie immer, du hustest, du räusperst, deine Nase ist ja ein bisschen zu, das ist ja bei dir Standard.
Ja, das ist ja ganz normal.
Aber du hast kein Fieber und Durchfall und so.
Warte, willst du es ganz genau wissen?
Naja.
Okay, gut.
Also, schon dabei
ich ahnte schon, dass du es gar nicht so ganz genau wissen möchtest. Nee, mir geht's insgesamt natürlich trotzdem gut. Alles wunderbar. Wetter ist wunderbar draußen und ansonsten, ja, nehmen wir die Dinge jetzt gerade so, wie sie halt im Moment sind. Wie ist denn bei dir so?
Ja, genau. So, wir müssen ja vielleicht anknüpfen. Die letzte Folge von uns, die 164, hatten wir ja noch live in Venedig am Flughafen aufgenommen, als wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht haben, ob wir denn noch ausreisen dürfen, weil an dem Morgen ja gerade Italien damit anfing, Sachen zu schließen und Reisebeschränkungen anzukündigen und so weiter. Ja. Da sind wir ja noch fast gut nach Hause gekommen. Richtig. Das wäre ja in letzter Sekunde dann doch noch beinahe schief gegangen. Aber nicht aus gesundheitlichen Gründen und nicht, weil uns die italienischen Behörden nicht durchgelassen haben. Da haben wir selber ein bisschen rumgedödelt. Aber wir sind ansonsten gesund nach Hause gekommen. Wir haben uns auch nichts mitgebracht aus Venedig. Also ich nicht, du nicht. Alles gut. Ich bin danach freiwillig 14 Tage in Heimquarantäne sicherheitshalber gegangen. Mhm. In Absprache mit meinen Kollegen auf hauptberuflichen Arbeit. Und für mich war das alles fein. Und also ich habe mir aus Venedig nichts mitgebracht, außer Schokolade und tollen Erinnerungen. Ja. Bei dir ja, glaube ich, auch nicht. Du bist ja danach noch nach Island sogar gefahren.
Ja, also beziehungsweise müssen wir vielleicht eins dazu sagen. Aus Venedig zurückgeflogen sind wir am 23. Februar. Das ist also mehr als 4 Wochen her. Da kann man sehen, wie lange uns das Thema in Europa mittlerweile begleitet. Mhm. Ich bin tatsächlich lass mich kurz gucken, ja, knappe 14 Tage später nach Island gereist. Also 10 Tage später nach Island gereist. Ich war ja vor Venedig so ein bisschen angeschlagen. Ja. Und bin ja heute, so wie Matthias, der mit mir ja zusammen vor Venedig auf Island war, also fast 14 Tage vor Venedig, der Meinung, wahrscheinlich haben wir uns da schon mal infiziert gehabt, denn uns ging es danach beiden nicht so richtig gut. Wir hatten kein hohes Fieber, aber so leichtes, mit so 2 Nächten ein bisschen Schüttelfrost und ein bisschen kalt sein und so weiter. Und Sandra war dann auch eine Woche später krank, aber ich habe in diesen 2 Wochen nichts gemacht. Also insofern, ich nehme an, das wird alles soweit in Ordnung gewesen sein. Ich habe also hoffentlich niemanden infiziert, weil ich war überwiegend zu Hause oder fast nur zu Hause. Aber ich nehme an, ich habe Antikörper gebildet, ohne es genau zu wissen. Prüfen tut es ja im Moment keiner, ob man Antikörper hat oder nicht. Aber in Venedig haben wir beide uns auf alle Fälle nicht infiziert, da bin ich mir sehr sicher, denn danach ging es uns eigentlich beiden ganz normal. Ja. Und wir sind zwar jung und stecken das wahrscheinlich besser weg als die betroffene Zielgruppe dieses Virus, aber gemerkt davon hätten wir doch wohl hoffentlich was.
Ja, es gab so ein paar Morgen, an denen ich ein bisschen leichte gesundheitliche Herausforderungen hatte, wo ich dachte so, oh, okay, ist das jetzt schon leichtes Fieber oder oh, ein bisschen Kopfschmerzen, okay, okay, und so. Okay. Aber ja, wie gesagt, einfach, ich habe 14 Tage mich wirklich schon von Anfang an zurückgehalten, ohne dass es offizielle Vorschrift war. Das ist einfach freiwillig gemacht und jetzt bin ich auch die meiste Zeit ich bin im Homeoffice die ganze Zeit und gehe auch nur raus für Besorgungen, die wirklich nötig sind. Ja, mal gucken, wie das wird.
So wollen wir nicht so weit aus. Genau, aber ich finde, man hat sein Einkaufsverhalten so total umgestellt. Also war ja jemand, der gerne irgendwie auch tagesaktuell dann mal eingekauft hat. Und ich kaufe jetzt Wocheneinkäufe. Das finde ich ganz erstaunlich, was dann so an der Kasse zusammenkommt.
Ach, weil komm,
wenn du das so köpfchenweise.
Du willst doch nur deine Hamsterkäufe tarnen und sagen, das ist der Wocheneinkauf. Ja, nee, du fährst halt jeden Tag zu einem anderen Laden.
So sieht's aus.
Ja,
so.
Ist doch klar.
Also, aber ich bin ganz überrascht, was man dann doch so in so einem Einkaufswagen hat, wenn man nur zu zweit ist und trotzdem für die ganze Woche einkauft und auch was so summenmäßig zusammenkommt. Aber auf alle Fälle finde ich es mittlerweile auch in den meisten deutschen Supermärkten ganz gut geregelt und recht diszipliniert und insgesamt auch ganz erfreulich.
Yes. So, wollen wir noch den kleinen Lacher raushauen, was in Venedig am Flughafen noch passiert ist?
Na klar.
Okay, wir haben ja gemütlich zusammengesessen, haben die Fotophonie aufgenommen. Als wir dann das Aufnahmegerät abgestellt haben, hatten wir beide noch so ein kleines Hüngerchen und wir saßen ja in der Lounge und haben gedacht, Mensch, cool, kann man sich nochmal schnell hier ein belegtes Brötchen holen und noch ein Getränk und dann nochmal schön auf Toilette gehen und dann gemütlich zum Gate, weil unser Abflug war für, was war es, 11.45 Uhr, glaube ich, oder sowas?
Ja, also genau sowas in der Richtung, genau.
So, und dann waren wir ja in Hamburg gewohnt, dass das Gate ja erst eine knappe 20 Minuten vorher aufmacht.
Ja, oder eine halbe Stunde vielleicht.
Ja, maximal. Genau. In Hamburg war es ja noch verschoben, wegen der Flieger kam zu spät rein und so weiter. So, und in Venedig haben wir ja gedacht so, naja, wenn wir dann so um 22:45 mal zum Gate gehen, dann passt das schon. Ja, und kaum waren wir aus der Lounge raus, gab es schon die Lautsprecherdurchsage am Flughafen, die wir ja bisher selten gehört haben.
Ja, die habe ich in meinem Leben vorher nur einmal gehört, da war natürlich aber namentlich erwähnt. Diesmal wurde mir noch nicht namentlich erwähnt, sondern es war einfach nur Last Call, das Gate schließt in 2 Minuten.
Und wir hatten gut, nicht mal mitbekommen, dass es geöffnet hatte.
Genau. Nun muss man allerdings auch fairerweise dazu sagen, dann haben wir noch sehr lange im Bus auf weitere gewartet. Also das Gate, wir hätten das locker noch geschafft, auch wenn es weit weg gewesen wäre. Aber das Schöne war, wir kamen die Treppe runter und waren direkt am Gate. Ja. Das half dann auch so ein klein bisschen, als die beiden dicken älteren Herrschaften da über den Venediger Flughafen rannten.
Du meinst die kleine Elefantenherde.
Richtig.
Die alles hat erbeben lassen. Ja, naja, also ein bisschen aufgeregt waren wir in dem Moment dann ja schon und vor allem überrascht, weil eigentlich haben wir uns für clevere Leute gehalten und gesagt, oh, ist ja Zeit genug und passt ja alles. Und das Schöne war, wir haben ja auch noch Speedyboarding gebucht gehabt. Wir hätten also als Erste an Bord gehen dürfen,
genau,
wenn wir denn da gewesen wären.
Genau, da gab es ja auch noch so ein paar Diskussionen mit dem Gepäck
ja,
und so.
Das kommt ja danach.
So. Ja, aber alles soweit gut.
Eigene Dummheit und dann erlebt man solche Sachen, aber hatte nichts mit irgendwelchen Fiebermess oder sonstigen Gesundheitsthemen zu tun, dass wir da ein bisschen später
genau gingen. Beim Ausreisen gab es ja auch gar kein Fiebermessen. Beim Einreisen wurde ja schon Fieber gemessen, beim Ausreisen war das ja egal.
Ja, mich hat erstaunt, dass es bei der Ankunft in Hamburg noch keinerlei, zumindest mal Checks gab, so wie in Italien beim Ankommen sind wir ja tatsächlich mit diesem Stirnfieberthermometer einmal kurz gecheckt worden. In Hamburg gab es ja gar nichts.
Gibt's ja, glaube ich, jetzt bei ankommenden Flügen noch nicht mal.
Oh, okay. Das ist ja wunderbar. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass wir da direkt in die Quarantäne abbiegen dürfen, aber nee, war ja nicht. Gut, also wir sind vor 4 Wochen gut wieder zu Hause angekommen. Ich habe meinen ganz normalen Arbeitsalltag aufgenommen. Du warst nochmal in Island unterwegs. Oder heißt es auf Island? Das fragen wir, glaube ich, jedes Mal.
Ich glaube, das heißt auf Island, aber ich glaube, nur bei Australien heißt das nicht auf Australien, weil es so riesig ist.
Das ist ja ein Kontinent, ja keine Insel.
Genau.
Gut, und dann bist du von Island zurückgekommen. Ja. Und seitdem ist für dich ja das Thema Corona, Shutdown und so weiter dann doch ein größeres geworden, als du in Venedig noch gedacht hättest.
Ja, auch als ich auf Island noch gedacht hätte, ehrlicherweise. Okay. Also mir war klar, dass es in Mitteleuropa anders ist als auf Island. Aber wie das so ist in dieser wilden Natur Islands, da hast du erstens wenig mit irgendeinem Virus zu tun. Zweitens bist du relativ weit weg von aktuellen Nachrichten. Und auf Island waren zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr wenig infiziert. Ich glaube, als wir angereist sind, eine. Und als wir abgereist sind, ungefähr 100. Also in diesen 9 Tagen gab es da auch eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen. Aber trotzdem war die Wahrscheinlichkeit, sich auf Island irgendwie zu infizieren, an einem Isländer quasi null, weil man ja quasi mit gar keinem Kontakt hat. So,
da muss ich dir leider in die Parade fahren. Ich hab gestern eine Meldung wahrgenommen, die besagte, dass Island in der glücklichen Lage war, jetzt sehr viele Tests machen zu können, mit der Gesamtbevölkerung irgendwie, glaube ich, weil da die Kapazitäten auf einmal da waren. Und dabei haben sie rausgefunden, dass 50% der Isländer, die keine Symptome zeigen, infiziert sind.
Okay.
Also da hast du dich getäuscht. Da waren mehr Isländer infiziert, als dir bewusst ist.
Okay. Also die gute Nachricht war, es waren gar keine Asiaten mehr da. Also, aber die können natürlich vorher die Isländer angesteckt haben. Deswegen sage ich ja, wahrscheinlich hat Matthias und ich von dem Islandbüro gesucht davor es schon, weil da haben wir halt sehr viele Asiaten getroffen und auch sehr, sehr eng, auf sehr engen Raum mit dem gegessen und ähnliches.
Und in der Sauna gesessen.
Nee, das nicht, aber ja, also Matthias und ich hatten ja ein Apartment gemietet für die 2 Nächte. Und diese Apartments werden üblicherweise tatsächlich von Chinesen gemietet, weil da Küchen drin sind. Die meisten Mitteleuropäer und auch Amerikaner buchen eher ein Hotelzimmer und gehen dann irgendwas essen. Und die Chinesen machen sich ja gern abends selber was zu essen. Und der Mietwagen, den wir hatten, war ein klassisches Geländefahrzeug, was üblicherweise in dieser Größenklasse Chinesen buchen auf Island, weil ich sehe das ja über Jahre, wie es da so ist. So, und da waren wir nah dran an an irgendwelchen Viren. Jetzt, wie gesagt, war es relativ weit weg und seit wir zurück sind, ja, ist es halt hier in Mitteleuropa doch sehr präsent, muss man sagen. Wir haben auch sofort dafür gesorgt, dass viele Aktivitäten einfach runtergefahren wurden und wir haben natürlich auch sofort viele Dinge abgesagt, weil es quasi an dem Wochenende jetzt vor, wo wir jetzt aufnehmen, vor 10 Tagen ja schon erste Beschränkungen in Hamburg gab, die der Senat beschlossen hat, dass Veranstaltungen abzusagen sind. Und das haben wir dann halt nach und nach natürlich auch getan, klar.
Was die Übertragbarkeit des Coronavirus über Oberflächen angeht, kann ich jetzt nur noch mal hinterherwerfen, da warst du gar nicht in so großer Gefahr, wie ich inzwischen weiß.
Ja, genau. Das
ist zwar theoretisch im Labor möglich, ja. Aber dass man sich über Oberflächen oder Lenkräder im Auto oder sonst was ansteckt, ist relativ unwahrscheinlich.
Also Schmierinfektion ist tatsächlich relativ gering, das stimmt. Aber du stehst natürlich auch in jedem Wasserfall mit.
Ja. Und das, und so, ne? Genau. Also wenn, dann ist es immer noch der direkte Tröpfchenkontakt, weil jemand in deiner Nähe heftig ausatmet oder niest oder hustet oder sonst was. Das ist direkt, was aus dem Rachenraum kommt, das ist eben das Blöde im Moment. Ja. So der Erkenntnisstand heute. So, jetzt bist du zurück, hast sehr viel Arbeit im Office gehabt mit Absagen, Stornieren, Umbuchen und so weiter und so weiter. Da warst du ja echt am Rotieren, muss man sagen. Was auch so ein kleines bisschen einer der Gründe ist, warum es so lange keine Fotofonie gegeben hat.
Das stimmt, ja.
Wir machen die Fotofonie halt nicht hauptberuflich und deswegen muss die halt manchmal hinten anstehen, wenn andere Dinge gerade im Vordergrund ablaufen. Jetzt hast du es aber geschafft, erstens heute wieder hier zu sein und du machst seit 2 Wochen ein neues Projekt auf Instagram.
Ich glaube, heute ist die 9. Folge. Ich habe gestern Abend extra mal nachgeguckt. Heute ist es der 9. Tag. Ich mache abends einen Livestream auf Instagram.
Der tägliche Insta-Livestream mit dir.
Genau.
Was genau machst du da? Was kann man da erwarten? Wann muss man dann einschalten täglich?
Ich versuche das zwischen den beiden öffentlich-rechtlichen Hauptnachrichten zu machen. Das heißt, ich starte um 19:30 und beende ihn pünktlich, wie wir beide wissen, um 8:02, sodass man zur Tagesschau noch umschalten kann. Ich mache im Prinzip Q&A-Folgen. Also ich nehme die Fragen, die da spontan reinkommen und versuche die zu beantworten. Und ich erzähle auch ein bisschen was so los gewesen ist. Also man könnte sagen, so ein bisschen eine Mischung aus Smalltalk Montag und Fragen und Antworten.
Ja, auch so ein bisschen und quasi Tagebuch, was dir so über Tag passiert bisschen, ist oder durch den Kopf gegangen ist.
Genau. Ich versuche auch ein bisschen was, weil ich nehme an, eine der nächsten Fragen ist vielleicht, warum ich das tue. Ich versuche auch so ein bisschen mit anderen dazu zu sprechen, einfach weil es natürlich einem selber auch hilft, Dinge zu erzählen, die einen gerade so zu bewegen. Ich höre auch super gern anderen zu. Ich habe die letzten Wochen, das könnt ihr auch im Zweifel in diesen Folgen noch nachhören und sehen, weil es die Aufzeichnung bei uns im Blog gibt von den einzelnen Folgen.
Also bei uns im Blog heißt nicht auf Fotofonie, sondern auf ff-fotoschule.de.
Deinem Fotoschulblog. Genau. Da veröffentliche ich die Folgen, quasi die Aufzeichnung der Folgen. Ich habe mit Italien gesprochen, ich habe mit vielen Spaniern telefoniert und erzähle dann davon, einfach so, um so ein bisschen auch zu erzählen, wie es anderen geht, was bei mir gerade los ist und versuche so ein bisschen auch das Tagesaktuelle mit reinzunehmen. Aber eigentlich ist es ein Fotoformat, wo eure Fragen beantwortet werden und da könnt ihr Fragen vorab schicken, per Mail an mich oder aber vor Ort im Stream direkt stellen und dann versuche ich, das zu beantworten, so gut ich es kann. Und manchmal muss ich auch Dinge mit in den nächsten Tag nehmen und nochmal nachgucken und dann sie beantworten.
So ein kleines Beispiel haben wir jetzt auch heute uns für hier die Fotofonie rübergenommen. Genau. Eine Frage aus deinem gestrigen Insta-Live Q&A-Format haben wir hier. Die besprechen wir gleich. Ich bleib noch mal ein bisschen thematisch kurz dabei, was du da eigentlich machst und wie sich das so entwickelt. Du hast ja irgendwann angefangen vor 9 Tagen, sagst du.
Ja,
warum machst du das und wie geht das voran? Wie sind da so die Zahlen? Kannst du da irgendwas ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
Also gut, das auf Instagram live gehen ist ja ganz einfach. Man klickt quasi auf sein eigenes, oberhalb seines eigenen Profilbilds. Im Profil gibt es so ein kleines, glaub Kamerasymbol ist das. Und wenn man darauf klickt, dann kann man Beiträge schalten, die in der Story landen. Und wenn man dort den passenden Reiter unten auswählt, dann kann man quasi live gehen und dann sendet man halt live zu Instagram und dann werden auch tatsächlich Abonnenten, die gerade online sind, entweder informiert, besonders, das macht der Algorithmus so ein bisschen, also die immer wieder zugucken, die werden automatisch informiert, andere müssen das im Zweifel auch anklicken, dass sie informiert werden wollen und manche sehen das auch durch Zufall und dann bleibt dieser Livestream 24 Stunden stehen und dann löscht Instagram den. Bei den Livestreams ist tatsächlich so, dass er auch aus meinem eigenen Archiv verschwindet. Bei den normalen Story-Einträgen, die bleiben, die kann ich also auch die aus der Vergangenheit noch abrufen, die Livestreams sind dann weg. Und warum ich das mache, habe ich schon ein bisschen erzählt, weil ich einfach so ein bisschen erstens mit der Community in Kontakt kommen möchte, gerade in dieser Zeit, wo auch viele tatsächlich zu Hause sitzen und vielleicht auch irgendwelche Fragen haben, die sie jetzt gerade auf Workshops oder ähnlichem nicht stellen können. Und gleichzeitig auch, wie gesagt, um so ein bisschen mein eigenes meine eigene Seelenheil voranzutreiben und zu gucken, dass ich das, was sich hier so den Tag über sich so aufstaut, auch irgendwie wieder loswerde und ein bisschen davon erzähle. Außerdem gibt es natürlich auch unfassbar coole Sachen, die einem jetzt gerade so passieren aus Solidarität und sowas, von denen erzähle ich im Zweifel auch ganz gerne mal was. Mhm. Und zur Entwicklung der Zahlen, ach, das ist schwer zu sagen, Dieter. Also ich würde mal sagen, so im Schnitt gucken ungefähr 100 Menschen zu. Wie Instagram die zählt, weiß ich nicht ganz genau, weil am Ende wird mir eingeblendet, wie viele zugeguckt haben. Da steht meistens irgendwas so von roundabout 100.
Da werden aber alle gezählt, die auch nur vielleicht für 3 Sekunden aus Versehen mal reingeschaltet haben, oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich bei Instagram nicht so. Ich glaube, du musst eine bestimmte Zeit zugucken. Ich weiß nicht, ob das 1 oder 2 Minuten sind oder so, damit der Zähler einen hochspringt. Also die sofort wieder abspringen, werden nicht gezählt. Mhm. Aber in den folgenden 24 Stunden gucken natürlich auch viele noch rein. So, das heißt, am Ende der 24 Stunden sind es meistens sowas 300 bis 400 Leute, die das gesehen haben. Das finde ich eine ganze Menge.
Okay.
Und entwickeln tun sich die Zahlen im Prinzip nicht so richtig, muss man auch dazu sagen. Also ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt die Folge von gestern bei YouTube veröffentlicht, die Aufzeichnung davon, und gucke mal, ob davon welche Zuschauer aus YouTube rüberkommen heute Abend. Vielleicht sorgt das auch noch für ein bisschen was. Auf der anderen Seite finde ich es ganz erstaunlich, dass 100 Menschen live zu gucken, oder ich glaube am Spitzentag waren es 170 oder sowas, die so viele live zu gucken, finde ich ganz, ganz beeindruckend.
Okay, du benutzt es ja aber auch dazu, um aktuelle Aktionen und Veränderungen in deinem Portfolio an Angeboten und so weiter auch ein bisschen zu bewerben.
Das stimmt. Klar, dazu benutze ich es natürlich auch, um so zu erzählen, woran arbeiten wir, was versuchen wir an digitalen Produkten vielleicht auch zu machen. Ich werde demnächst mal sagen, wieso die Ausblicke sind Richtung Sommer, also wie wir weiter planen. Solche Dinge versuche ich natürlich auch dazu erzählen. Also so eigentlich so, dass alles, was so anliegt und bei mir so den Tag über aufgelaufen ist.
Wo du gerade sagst Richtung Sommer, da fällt mir ein, man sollte vielleicht Aktien von Kühlmittelherstellern kaufen und Elektronik-Companies, die Klimaanlagen bauen.
Meinst du?
Naja, der Sommer kommt, es wird wärmer und die Leute müssen drin bleiben. Was glaubst du, was die brauchen?
Klimaanlagen.
Fällt mir gerade so ein. Erstmal hier notieren.
Ist das eine Insider-Info?
Ja.
Bist du irgendwo schon beteiligt, sodass wir das hinterher Ärger kriegen oder so? Oder
nee, noch baut die Firma keine Kühlaggregate. Okay. Wir kaufen
sehr die uns zu. Sehr gut.
So, Insta-Live wieder zurück zum Thema. So, das machst du jeden Tag, stellst es bei YouTube nochmal zum Nachgucken online, du verlinkst es in deinem Blog, wahrscheinlich dann eben auf die YouTube Videodatei sozusagen, damit du das nicht von deinem Server aus streamen musst.
Genau.
Aber das Wachstum, was du jetzt gesagt hast, was du gesehen hast, ist nicht exponentiell. Also nicht so gut wie der Virus.
Richtig.
Nee. Ach, schade. Richtig.
Es werden nicht ganz so leicht Menschen infiziert, aber ich glaube trotzdem, ich glaube zum einen, dass es natürlich sehr, sehr viel bei Instagram gerade gibt und auch sonst an Angeboten, sich irgendwo im Netz was anzugucken. Also ich sehe ja alles, ne? Also das wissen wir beide. Es gibt Konzerte, die ins Netz übertragen werden, live oder auch als Aufzeichnung. Es gibt Yogastunden, Gymnastik, Aerobic und alles Mögliche an Events, die jetzt gerade im Netz stattfinden. Sorgt ja auch dafür, dass der Livestream manchmal nicht so ganz flüssig läuft, wie er schon mal gelaufen ist. Und dann finde ich trotzdem tatsächlich 100 Menschen oder wie gesagt dann in der Spitze, vielleicht auch so durchaus noch ein paar mehr, wirklich trotzdem eine beeindruckende Zahl dafür, dass der Kanal ja gar nicht bekannt dafür ist, dass es da Livestreams gibt. Mhm. Also das muss ich auch erstmal bis zum letzten Kanalabonnenten rumsprechen. Das muss man ja auch mal sagen. Der Algorithmus sorgt ja dafür, dass quasi von den, keine Ahnung, 2700 oder was, die der Instagram-Seite folgen, natürlich nur ganz, ganz wenige überhaupt eine Information darüber bekommen. Und auch Instagram wird irgendwann natürlich merken, dass es was Regelmäßiges ist. So wie das halt heute mit Algorithmen ist, die müssen halt erst ein bisschen zum Laufen gebracht werden.
Jetzt hast du gerade gesagt, andere Leute machen ja auch jetzt mehr online, versuchen weggebrochene Aufträge vielleicht sogar zu kompensieren durch digitale Angebote, wie man so schön sagt, oder virtuelle Dinge. Wie siehst du das denn? Ich habe mir das jetzt ja auch angeguckt. Es gibt ja einige Leute, auch aus dem Kreativbereich, die jetzt eben Sachen online stellen und sagen, pass mal auf, das, was ich bisher eigentlich immer kostenlos gemacht habe, dafür könnte ich jetzt auch gerne mal ein bisschen Geld gebrauchen. Weil ne, mir fehlt ansonsten an vielen Stellen was, weil teilweise, wenn wir auf Messeveranstalter gucken, also Messeagenturen und so weiter, bei denen ist ja wirklich der Umsatz von 100 auf 0 weggebrochen. So ähnlich geht es ja vielen Kreativen, Fotografen, Musikern, alle Leute, die irgendwie was draußen machen und mit Leuten zusammen, geht es ja auch. Ist mir klar, dass da natürlich Geldbedarf da ist, weil die laufenden Kosten müssen ja trotzdem gedeckt werden. Aber mir ist so ein bisschen durch den Kopf gegangen, naja, es betrifft ja nicht nur diese Leute, sondern jeden anderen auch. Also Angestellte in Firmen gehen in Homeoffice oder in Kurzarbeit, da wird das Geld ja auch knapp. Und jetzt zu kommen und zu sagen, ich brauche mehr Geld, bitte gebt mir was von eurem ab, wo die meisten Leute auch weniger Geld in der Tasche haben, Findest du das sinnvoll? Glaubst du, das hat großen Erfolg?
Okay, also ich finde zum einen, das nenne ich Solidargemeinschaft. Mhm. Alle werden den Gürtel enger schnallen müssen.
Ja, klar.
Und das, ich finde tatsächlich kulturelle Angebote in unserem Land auch wichtig. Das heißt, ich hoffe, dass davon auch was da bleibt zum Ende hin. Ich meine, sozusagen wir als Workshop und auch als Reiseveranstalter, so als FF-Fotoschule, wir haben dasselbe Problem. Wir haben also quasi gar keine Buchung. Ist ja auch klar, wer googelt heute nach Fotoreise. Ich sehe es auch total in den Zugriffszahlen und so weiter. Also ich sehe es natürlich überall. So, nach Geld betteln finde ich nicht die ideale Lösung. Und Dinge, die vorher kostenlos waren, jetzt mit einem Preisschild zu versehen, finde ich in ganz wenigen Fällen nur legitim. Das finde ich immer dann legitim, wenn da tatsächlich Menschen hintersitzen, die das mit Herzblut bisher selber gemacht haben und quasi jetzt sonst zumachen müssen, also Privatinsolvenz anmelden oder die Firma schließen müssen, dann finde ich das noch halbwegs okay.
Ich fand das jetzt nicht von der Legitimität her. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe jetzt nur mir gedacht, macht es Sinn? Also kommt so, da, okay. Kann okay, da genug Geld zusammenkommen? Weil ich meine, jeder muss ja im Moment, wie du sagst, den Gürtel enger schnallen. Ja. Selbst ich überlege mir ja auch, wo kann ich helfen? Wo kann ich vielleicht ein bisschen mich solidarisch sein, Geld ausgeben? Und so, aber trotzdem muss ich auch wirklich sehr stark anfangen zu rechnen jetzt, was die restlichen Monate vorher vielleicht nicht ganz so doll war.
Okay, hab ich dich falsch verstanden. Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, ob er das macht oder nicht. Was ich nicht so ideal finde, sage ich jetzt auch mal hier ganz offen, ist diese kurzfristige Denke dahinter. Die finde ich nicht so ganz ideal. Also ich sehe halt sehr, sehr viele digitale Produkte. Also hat jemand, keine Ahnung, 20 Presets in Lightroom, die er immer benutzt. Und jetzt macht er plötzlich ein Preset-Paket daraus, weil er gerade Aufträge wegbrechen sieht. Das kann man natürlich tun. Und ist auch irgendwie aus deren Sicht legitim und vielleicht auch kurzfristig gedacht vernünftig. Wir versuchen ja auch, das ein oder andere digitale Produkt zu machen. Nur ich, mit allen, mit denen ich spreche, und es gibt ja durchaus auch ein paar im Team, die auch durchaus betroffen sind, weil sie entweder kleine Firmen haben oder sogar GmbHs oder weiß der Geier was und selber oder auch anderen im Team auch noch Gehälter zahlen und so weiter. Die sind natürlich auch alle irgendwie betroffen und müssen gucken, wie es weitergeht. Ich sage aber mit jedem, mit dem ich im Moment spreche und sage, wollen wir Folgendes vielleicht digital auf die Beine stellen? Setze nicht darauf, dass es dich in dieser Krise retten wird. Mhm. Weil ich glaube, jetzt überhastet Dinge auf den Markt zu werfen, ist einfach unsinnig. Das wird, man wird wahrscheinlich sehr viel mehr davon haben, wenn man das Durchhaltevermögen hat oder aber auf irgendwelche Hilfen zurückgreifen kann, egal ob privater Natur von Eltern oder wen auch immer, der einen finanziell unterstützen könnte oder aber vielleicht auch auf staatliche Hilfen, die ja jetzt bewilligt sind. Die sind, glaube ich, nicht so ganz einfach zu kriegen, wie sich das jeder vorstellt. Einfach mal anrufen und sagen, ich brauche 15.000 und dann werden die überwiesen. Ich glaube, ganz so wird das nicht funktionieren. Und hoffe ich auch, dass es nicht ganz so funktionieren wird. Aber ich glaube, dass sich das langfristig lohnt. Also jetzt an vernünftigen Dingen zu arbeiten und digitale Produkte zu schaffen, bewahrt einen vielleicht vor der nächsten Krise.
Mhm. Quasi dann die jetzt sozusagen abwettern und dann gestärkt losstarten.
Genau, und dann
wieder im Prinzip aufwärts geht.
Genau, dann so ein bisschen diversifiziert mit verschiedenen Standbeinen dazustehen, hilft bestimmt. Und viele haben natürlich jetzt auch einfach Zeit, also können jetzt die Zeit nutzen für sowas. Ich versuche ja auch das ein oder andere, das weißt du ja auch. Da können wir vielleicht gleich noch drei Worte zu verlieren. Und mir ist aber klar, dass das wird jetzt nicht irgendwelche Reisebuchungen, die normalerweise jetzt reintrudeln würden, für den Herbst oder das nächste Frühjahr kompensieren können. Weil eine Reise im Zweifel, sage ich jetzt mal, generiert vielleicht einen Umsatz von, sagen wir mal, 1.500 Euro. Dafür muss ich ja unfassbar viele digitale Produkte verkaufen, ja, um das zu generieren. Und dann können wir, keine Ahnung, nehmen wir mal an, 15 mitnehmen auf diese Reise. Das ist also total unrealistisch, dass das die Umsatzeinbußen ausgleichen wird. Und darum geht's mir bei dem, was ich gerade generiere, auch hinten und vorne nicht. Es geht mir darum, dem einen oder anderen so ein bisschen aus dem Team mit zu unterstützen, dass der was zu tun hat und auch vielleicht langfristig da Geld mit verdient. Und die Sachen wären ja danach auch nicht schlecht. Aber deswegen würde ich jetzt empfehlen, allen, die jetzt an etwas arbeiten, es nicht zu überhasten. Also nicht zu sagen, Hauptsache ich bin der Erste. Das wird, glaube ich, keine Lösung sein.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, plädierst du dafür, jetzt die Zeit zu nutzen und sozusagen digitale Evergreens zu schaffen, die dann quasi weiter in die Zukunft hinaus noch Geld bringen können, immer wieder, statt jetzt einen überhasteten Ausverkauf von irgendwelchen One-Way-Sachen sozusagen zu machen.
Genau,
Ja. Okay, ja, da bin ich bei dir. Also ich tue mich da auch schwer, mir jetzt irgendwelche Dinge auszudenken und zu sagen, so ja, jetzt komme ich mit der Sache mal aus dem Knick, weil jetzt ist gerade die Zeit total günstig. Ich weiß nicht, ob das so von Erfolg gekrönt sein würde.
So, und trotzdem tue ich das ja an manchen Stellen so ein bisschen. Aber die Sachen waren halt vorher auch schon im Prinzip fertig. Ich muss es jetzt hier nur anschließen.
Ja.
Und die Inhalte sind halt fertig. Weißt du, was ich meine? Also das sind ja quasi Workshops, die seit Jahren laufen. Die kann ich natürlich digitalisieren oder als Webinar veranstalten oder irgendwas. Und die Menschen sitzen zu Hause und machen das da. Ich kann auch einen ganz anderen Preis dafür verlangen, als wenn wir Räume anmieten oder, keine Ahnung, womöglich noch Catering auffahren oder weiß der Geier was. Aber ich kann natürlich die Inhalte an andere weitergeben im Moment, weil sie da sind. Und ich bin auch nicht darauf angewiesen, ob jetzt gerade bestimmte Livestream-Technik bei Amazon verfügbar ist, weil die lag hier eh im Schrank.
So. Ja, stimmt.
Weil mir klar war, dass ich sie benutzen möchte. So. Und ich nutze halt jetzt diese Lücke, wo wir jetzt nach einer guten Woche sehr viel umgebucht haben, sehr viel Kundentelefonate hatten und sehr vielen Menschen geholfen haben, dass sie trotzdem weiter zu ihren entweder Gutscheinen kommen und Dinge umgewandelt werden, Sachen erstattet werden oder einfach umgebucht werden. Und jetzt nutze ich halt die Zeit, die jetzt gerade da ist und versuche das ein oder andere zu digitalisieren und mich in auch neue Themen einzuarbeiten. Die helfen ja auch für später.
Mhm. Ja, also, da kommen wir auch gleich zu einem, glaube ich.
Ja.
Also erstmal, du machst ja diesen Instagram-Livestream, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist ja völlig kostenlos. Den machst du auch zu deiner eigenen Erbauung ein bisschen sozusagen und Kontakt halten und so weiter.
Ja. Ja.
Magst du mal erzählen, wie du das jetzt eigentlich technisch und organisatorisch machst bei dir? Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast einen Halter für dein iPhone, startest Instagram und drückst auf Live-Video.
Ich habe ein Ringlicht, einen Halter fürs iPhone, drücke auf Live und dann geht die wilde Fahrt ab. Und bevor ich auf Live drücke, starte ich die Bildschirmaufnahme des iPhones, sodass das iPhone quasi den gesamten Stream mitschneidet.
Ach, das captured ja selber, genau. Das ist ja eine neue Funktion in iOS.
Genau.
Also wenn du dran denkst, ne, dann macht es das auch.
Ja, und wenn es funktioniert. Es gibt auch Dinge, warum das nicht funktioniert. Ich habe mal, vielleicht, das ist bestimmt interessant für manche, ich habe einen Hack, was man auf alle Fälle nicht tun sollte. Einen Tag hat es nicht funktioniert, aus einem einfachen Grund. Das Capturen des Livestreams lief. Und am Ende des Livestreams, wenn ich bei Instagram den Livestream beende, zeigt Instagram mir an, wie viele zugeguckt haben, diese Übersicht mit den kleinen Kacheln von denen, die zugeguckt haben, und der Anzahl, wie viele es waren, und fragt mich, möchte ich das in meiner Story posten? Und von diesem letzten Bild mache ich super gerne ein Bildschirmfoto. Also das heißt, ich drücke die beiden Tasten an den Seiten, so wie das beim iPhone immer funktioniert. Wenn man das macht, während die Bildschirmaufnahme läuft, bricht die Bildschirmaufnahme ab und wird nicht abgespeichert. Also der Workflow ist, Bildschirmaufnahme beenden, Instagram-Livestream beenden, Bildschirmfoto machen. Andersrum funktioniert es nicht.
Okay.
So, deswegen hatte ich mal einen Tag keinen und musste mir den hinterher aus dem Netz fischen.
Ja, das ist ja schon mal ein schöner Tipp für alle, die was Ähnliches vielleicht machen wollen in ihrem eigenen Instagram-Account. Aber warum machst du dieses Bildschirm-Capturing? Das ist ja für den eigentlichen Livestream gar nicht nötig.
Genau, für den Livestream nicht nötig, aber da natürlich nicht jeder live zugucken kann. Und manchmal es auch hilft, wenn welche, die zugeguckt haben, nochmal zurückspulen können. Oder aber manche schreiben ja auch, Achtung, ich muss weiter. So, ich sag mal so, der Klassiker Jadil, der jeden Abend zuguckt aus seinem Taxi, der muss vielleicht auch zwischendurch mal einen Kunden dann weiterfahren, der kann dann das auch nicht zu Ende sehen. Und deswegen zeichne ich es nochmal auf. Theoretisch ist es auch 24 Stunden online bei Instagram und so ist es halt dauerhaft online. Und vor allem, ich kann da später selber mal reingucken. Und ich bin natürlich gespannt, wie man das so in 5 Jahren mit so ein bisschen Abstand selber anguckt.
Ja.
So, wie wir das organisatorisch machen, kann ich vielleicht nur kurz erzählen. Das war ja die eigentliche Frage.
Und dann habe ich noch zwei Tipps für dich dann, die mir noch einfallen.
Okay, also ich glaube ja, schon nach dem zweiten oder dritten hattest du mir Fragen gestellt, sowas wie, Frank, kann man das nicht am Rechner gucken und hast du ein iPad neben dir stehen und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich hatte das ja beim ersten Mal nicht völlig ignoriert, aber gelesen und gedacht, oh, ich habe so einen Stress jetzt hier, was will die da jetzt? Man kann das am Rechner leider nicht gucken, den scheiß Insta-Livestream, das geht wirklich nur um Mobile Device. Und wir sind ja dann vor, ich glaube, 4 oder 5 Tagen dazu übergegangen, dass du quasi, wenn du Zeit hast, und das war bisher jeden Abend der Fall, in Kiel sitzt, du notierst die Fragen. Wir haben ein geshartes Dokument in iOS, eine Notiz quasi. Da kopierst du die Fragen rein und ich lese sie dann daraus und habe das iPad neben meinem iPhone stehen, um sie dann zu beantworten, weil in der Tat, das ist das Ätzendste am Insta-Livestream, wenn man eine Q&A macht, weil dafür ist das Format ehrlicherweise nicht richtig ideal, wenn man innerhalb der Kommentare hoch und runter scrollen muss und die Kommentare suchen muss, weil erstens stockt dann das Ganze, also nicht der Livestream, sondern der eigene Redefluss.
Mhm.
Und zweitens, manchmal sind ja auch sehr viele Kommentare. Leute, die Daumen nach oben geben, sich untereinander unterhalten. Und das muss man ja alles, muss ich alles währenddessen überfliegen. Und das ist halt tatsächlich nicht so ganz trivial. Deswegen waren die ersten auch noch so ein bisschen holpriger, sag ich mal. Und die Tatsache, dass du das jetzt rausnotierst, ist natürlich eine mega Hilfe, weil es einfach dafür sorgt, dass der Stream viel flüssiger läuft und wir auch viel mehr Inhalt unterbringen in so einer halben Stunde. Keine Frage.
Ja, und du kannst deinen Gedanken auch vor allem ganz in Ruhe zu Ende formulieren, weil du weißt, dir geht nichts durch die Lappen.
Genau.
Und das iPad ist neben dem iPhone, weil das iPhone brauchst du, um den Stream zu machen. Das iPad ist davon entkoppelt, quasi, das läuft, da läuft nicht synchron durch und weg, sondern das bleibt einfach stehen und du kannst da jederzeit reingucken. Und wenn du eine Frage beantwortet hast, streiche ich die hier aus Kiel durch, damit du siehst, dass du die beantwortet hast und so weiter. Du kommst auch nicht durch den Tüdel.
Nee, das ist mega, das ist mega. Mhm. Und auch, dass wir so ein bisschen das vorbereiten jetzt. Also, dass wir so quasi ein Dokument haben, wo auch schon drin steht, was ist von gestern noch übrig und so weiter. Weil das vergisst man natürlich sonst. Also, gerade in diesen Zeiten, wo ja so viel anderes auch auf einen einprasselt, ist das halt auch schnell aus dem Kopf, muss man ganz klar sagen. Ich bin eigentlich sonst sehr gut da drin, mir Sachen zu merken. Aber manches ist halt einfach dann auch total weg. Da sitze ich dann davor und dann freue ich mich natürlich, wenn ich um, ich sag mal, 1920 das Dokument öffne und sehe, aha, was habe ich da schon, haben wir davon gestern noch eingetragen? Was ist noch übrig? Und was muss jetzt auch noch schnell hier hergelegt werden? Also, ne, so, ich weiß jetzt heute, wollte jemand einen L-Winkel sehen? Den habe ich natürlich schon mal bereitgelegt, weil wir ja ziemlich direkt nach der Fotofonieaufzeichnung dann mit dem nächsten hier weitermachen.
Genau, wir springen da direkt rüber. Also ich werde hier abspeichern, das Projekt, und dann gehen wir beide, du vor der Kamera, ich neben oder hinter der Kamera, 100 Kilometer weg, schon wieder auf InstaLive online.
Das, genau. Das wird hier heute ein bisschen Holter die Polter werden
alles. Ja, genau. Das kann am Ende vielleicht hier ein bisschen zackig zu Ende gehen. Das mag sein, ja.
So, jetzt hast du noch einen Tipp, erzähl mir.
Also erstmal wollte ich sagen, natürlich ist mir das ja auch nicht, wie soll ich sagen, das ist ja kein neuer Trick, der mir da eingefallen ist, sondern das ist einfach klassisches redaktionelles Arbeiten. Man bereitet ein bisschen was vor, wie du sagst, das ist ganz angenehm. Und während jemand moderiert live vor der Kamera, hast du eine Redaktion nebendran sitzen, die eben eingehende Anfragen, sei es per E-Mail oder per Twitter oder per Telefon in größeren Produktionen reinkommen, eben aufbereitet so und dem Moderator mundgerecht quasi einspiegelt. Bei größeren Fernsehkameras hat man diesen schönen Teleprompter und so weiter. Wir machen das jetzt bei dir mit dem iPad. Das ist ja jetzt auch keine Raketentechnik, aber ich finde, es hat deutlich die Qualität verbessert von deinem abendlichen
Stream. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja.
So, ganz, da, ganz da, fettes Danke. Da kommt, ja, gerne, mache ich ja sehr gerne. Mir macht ja auch Spaß, ich lerne ja auch was dabei. Ich hatte ja am Anfang gedacht, ich könnte einfach, so ganz einfach, ich habe ja eine Software auf meinem iPhone, so eine Zwischenablage-Software, Paste heißt die. Wenn man da was reinpastet, also reinkopiert in die Zwischenablage auf dem iPhone, dann ist es bei mir automatisch in der Zwischenablage auch auf dem Mac. Die sind miteinander synchronisiert. Und ich habe gedacht, Mensch, das wird ja super easy für mich. Ich kopiere dann einfach am iPhone den Kommentar in die Zwischenablage und am Mac aus der Zwischenablage in das geshared Dokument und zack, hast du die Frage innerhalb von Bruchteilen von Sekunden präsent sozusagen.
Mega.
Das hatte ich ausprobiert, das hat auch funktioniert am ersten Probetag, als du noch nicht mitspielen wolltest. Und jetzt stelle ich fest, ich kann aus Insta in dem Kommentarfeed da unten nichts mehr rauskopieren plötzlich. Scheinbar gab es da ein Update von der App oder jetzt das iOS-Update, keine Ahnung. Ja. Ich muss es jetzt wirklich tippen. Ich muss es lesen und tippen. Naja, ist halt so. Aber trotzdem, es läuft auch jeden Tag etwas flüssiger und auch dieses ganze Drumherum und wie man so eine Live-Sendung auf Instagram macht und vorbereitet und mit dir zusammen. Du bist der Moderator vor der Kamera. So. Mir macht das Spaß, ich lerne da auch was bei. Deswegen, ich find's mega. Ich bin heute Abend wieder gerne dabei. Deswegen.
Ja, vielen Dank. Und wir haben ja auch tolle Gäste dabei, muss man dazu sagen.
Absolut.
Also, tolle Zuschauer dabei. Auf jeden Fall, das ist wirklich mega, ja.
So, jetzt fällt mir die dritte Sache ein. Das ist quasi noch eine Frage. Wenn du sagst manchmal im Stream, Leute, kommt doch dazu, stellt hier einen Antrag, mit in den Stream zu kommen, dann schalte ich euch dazu und so weiter. Das kann man ja machen. Ja. Da gibt's ja für den Zuschauer, gibt's ja im Instagram Kommentarfeed ganz am Anfang, wenn man dem Video sozusagen beitritt, wenn man sagt, ich will jetzt zu, dann kriegt man eine Zeile eingeblendet, wo es sagt, willst du dich beteiligen, dann klick jetzt hier. So, das scrollt natürlich nach oben weg. Hast du noch eine andere Möglichkeit, wie man zwischendrin als Teilnehmer sagen kann, da, ich will jetzt doch was dazu sagen und ich bin auch bereit, hier vor die Kamera zu treten und live zu sprechen?
Also ich habe das ja auch schon bei anderen gemacht. Ich gehe dann kurz raus aus dem Livestream, klicke wieder drauf und dann kriegen das Feld wieder und dann geht's hier los.
Stimmt, dann ist man aber kurz raus, ja, okay. Ja. Weil ich habe mich gefragt, gibt es in dieser blöden Oberfläche noch irgendwo einen geheimen Knopf, wo man nochmal hinklicken kann und sagen, ich möchte jetzt auch hier bitte eingeladen werden und auch was sagen?
Nee, leider nicht. Leider nicht.
Aber das ist eigentlich immer ganz schön, wenn Leute dann dazukommen und mit dir ein bisschen auch diskutieren eine Zeit lang.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die müssen halt dann wahnsinnig weit nach oben scrollen, wenn sie es. Also ich glaube, dass viele es nicht machen, weil sie technisch nicht wissen, wie sie es hinkriegen sollen.
Ja, das stimmt.
So. Das kann sein. Das war jetzt eine Frage, ob du was weißt. Jetzt der Tipp von mir. Wenn du dein Video startest, das Blöde ist ja, dass Instagram das in dem Moment erst erfährt, dass du jetzt live gehen willst und es dann deinen Followern mitteilt oder eben nicht mitteilt, aber denen, die es mitteilt, die werden in dem Moment informiert, wo du deine Kamera online schaltest. Ja. Und du fängst dann schon immer gleich an zu reden. Ja. Das heißt, Leute wie ich bemühe mich wirklich, schnell zu sein, weil inzwischen weiß ich ja, was wie es geht. Ja. Trotz allem verpasse ich mindestens die ersten 30 Sekunden von dem, was du sagst.
Zumal du auch noch ein bisschen Time-Lag hast natürlich, zwischen dem, was dir ausgeliefert wird und was ich spreche.
Das ist ja nicht das Problem. Wenn ich eine Verzögerung von 30 Sekunden habe, dann würde ich ja 30 Sekunden später den Anfang von deinem Video sehen, nur eben 30 Sekunden versetzt. Und wir hätten ein kleines Synchronisationsproblem mit den Fragen und der Beantwortung. Aber es ist wirklich so, ich drücke wirklich sofort auf den Knopf, so manchmal sogar bevor deine Kamera ein Bild liefert. Und trotzdem, wenn das Video losgeht, fehlen vorne 30 Sekunden.
Okay.
Es fehlt auf Instagram Live, finde ich, so ein Vorankündigungsservice, dass man sagt, so, ja, in fünf, ja, Minuten werde, ja, ich. Und dann ist aber auch der Stream schon geöffnet, die Leute können schon reinkommen, schon ein bisschen gucken, ein bisschen Hallo sagen und so weiter. Und dann fängst du erst 19:30 an. Vielleicht musst du es einfach 19:27 schon starten und einfach ein bisschen laufen lassen, ohne dass du groß was sagst. Einfach nur sagst, geht also gleich los.
Du wirst natürlich lachen. Wahrscheinlich. Ich starte es ja 19:28 jeden Tag.
Okay.
Also 2 Minuten vorher.
Ja.
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die spontan reinkommen, sich natürlich dann fragen, was ist hier los. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre, das ist ein schöner Tipp, ich kann natürlich mal so ein 2-Minuten-Video drehen, bisschen, mit ein bisschen Musik und einer Vorschautafel, weil ich kann ja auch Bilder im Live einblenden. Mhm. Ich muss ja nicht meine Fresse einblenden.
Ja.
So, vielleicht mache ich sowas mal fertig. Das sowas wie Coming Soon geht gleich los oder irgend sowas.
Genau.
Das stimmt, weil das sehe ich ja auch. Und deswegen versuche ich ja auch tatsächlich schon die ersten mindestens 60 Sekunden nichts Wesentliches zu sagen und noch nicht mal richtig jemanden zu begrüßen. Sondern ich sage als erstes immer erstmal, Achtung, wir warten mal, bis ein paar online kommen und so weiter.
Das habe ich noch nie gehört. Weil
es dauert halt.
Das habe ich noch nie, ja, gehört.
Siehst du, erstaunlich. Und das tue ich jeden Abend.
Okay. So, zweiter Tipp. Und jetzt wird's fotografischer.
Oh,
ja. Du hast ja dein tolles Ringlicht da stehen, auf das du so stolz,
ja,
bist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, mega. Aber kannst du das vielleicht ein bisschen mehr zur Seite weg, also dass es im Winkel auf dich draufschaut, nicht frontal? Weil, oder du kaufst dir eine andere Lesebrille, die entspiegelt ist. Das ist echt ätzend, dieses Ringlicht in deinen Augen immer zu sehen, die ganze
Zeit. Ich brauche ja quasi gar keine Lesebrille.
Ja, richtig, das wissen wir beide.
Richtig, so. Also ich könnte auch die Brille einfach abnehmen. Mhm. Jetzt, wo du die Fragen liest, kann ich in meiner Notizen-App die Dinger größer machen.
Ja.
Nur die Schrift größer stellen.
Und das iPad dann 2 Meter weit wegstellen. Nee, ist klar.
So, dann geht's ja auch wieder. So, unter uns, ich denke darüber nach, das normale Setup zu benutzen, was ich sonst benutze, wenn ich vor der Bretterwand sitze.
Ja.
Und das Ringlicht gar nicht zu benutzen.
Hat mich sowieso schon gewundert, wieso du mit diesem, ja, Ringlicht da rummachst. Oder wolltest du jetzt auch noch demnächst Beauty-Tipps geben?
Auf jeden Fall. Nägel schminken, Nägel lackieren und so ein Kram.
Nee. Natürlich. Ich hätte da ein paar Rasiertipps.
Haare zupfen. Nasenhaare zupfen.
Auch das.
So, warte. So, was mich am meisten an Instagram stört, ist tatsächlich, dass ich auch alles da hätte, also um auch mit Hardware zu YouTube und Ähnlichem zu streamen, aber Instagram bietet keine API. Also das heißt, man kann über keinerlei Software oder auch Hardware-Boxen direkt zu Instagram streamen. Man muss das Handy dafür benutzen.
Okay.
Das ist so ein bisschen schade, weil ich würde natürlich viel lieber andere Technik dafür benutzen.
Mhm. So. Da hörte ich ja gestern schon so Stichworte von dir, so OBS, mit dem du rumspielst und irgendwas machen willst zum Beispiel. Was ist denn das?
Gut, was ist das? Es ist eine Software, die auf Mac und Windows läuft, mit der man im Prinzip zu diversen Streamingdiensten streamen kann, aber besonders gut zu YouTube, weil sie einfach eine richtig geile YouTube-Anbindung hat für Live-Sessions. Und viele kennen wahrscheinlich Live-Zeug von YouTube. Wenn man da jetzt nicht zwischen 30 Kameras hin und her schalten möchte, was in OBS nicht ganz so schön ist, muss man fairerweise sagen, dann braucht man was anderes. Dann braucht man wahrscheinlich eher so einen Blackmagic Atom und einen passenden Monitor auch dazu, auf dem man vielleicht touchsensitiv sogar umschalten kann und so ein Zeug. Aber wenn man jetzt nur irgendwie 1-2 Kameras angeschlossen hat und dann zum Beispiel YouTube streamen möchte, dann ist die Software einfach ideal dafür, weil sie quasi das Signal dann direkt an YouTube ausliefert und man dann so einen klassischen YouTube-Livestream machen kann. Mhm. So, dazu müssen die Kameras angeschlossen werden. Das kann natürlich, das kann OBS mit verschiedenen Dingen, das kann also eine Webcam benutzen, man kann über Plugins Skype-Anrufe einbinden, aber man kann eben auch über bestimmte Dinge ja seine spiegellosen Kameras, die man so eh irgendwo rumliegen hat und die im Moment auf Workshops nicht benutzt werden oder auf Reisen schon gar nicht.
Warte mal, ist das inzwischen bei dir Schüttgut?
So würde ich das nicht bezeichnen.
Ah, okay.
Aber die kann man eben quasi auch als Webcam einbinden, wenn man so ein bisschen Zusatztechnik hat, von der ich vorhin schon mal sagte, dass die hier eh rumlag. Und daran habe ich viel rumprobiert. Ich habe heute die ersten Skype-Anrufe da einlaufen lassen, um zu gucken, wie das funktioniert, ob das sauber funktioniert, ob der Anruf während der Live-Session auflaufen soll oder ob der am besten vorher schon Standby ist, dass man ihn nur zuschalten muss. Und da probiere ich halt gerade so ein bisschen dran rum, einfach um so für die Zukunft zu gucken. Wie gesagt, ob ich das jetzt während der sogenannten Corona-Krise benutzen werde, weiß ich heute gar nicht ganz genau. Weil für so Webinar-Formate und sowas ist das nicht so ideal, finde ich. Finde ich auch YouTube nicht die ideale Plattform. Aber wer weiß, was sich so in der Zukunft ergibt, weißt du? Und dann finde ich es ganz schön, wenn das fertig ist und man so ein bisschen eine Art Produktionssicherheit hat. Das ist jetzt auch nicht so 100%ig sicher hier, aber auf alle Fälle läuft alles stabil. Jetzt habe ich gerade heute nochmal gegen meinen eigentlichen Vorsatz per Amazon Kabel bestellen müssen. Eigentlich wollte ich da gar nichts kaufen mehr in der Krise, aber tatsächlich hat ja das alles zu, was so unwesentliches Zeug verkauft.
Da habe ich einen Tipp, Kamera. Tipp. Ja. Ein Kollege von mir hat gestern sich eine neue Fritzbox und einen WLAN-Repeater gekauft, weil bei ihm zu Hause jetzt auffällt, dass die bisherige WLAN-Ausstattung nicht ganz so prall ist. Ist auch 10 Jahre alt, wie er selber sagte. Und er hat das nicht bei Amazon bestellt, sondern bei Mediamarkt im Shop und an die nächstgelegene Mediamarkt-Filiale liefern lassen und holt es dann dort an der Warenausgabe ab, was dann auch mit sehr wenig Kontakt und vorher ist es schon bezahlt online. Und abholen abgeht, der ist ganz begeistert davon, wie das funktioniert.
Okay, okay.
Falls du sowas mal machen musst.
Ja, also für ein so ein HDMI-Kabel wollte ich das diesen Aufwand tatsächlich nicht betreiben. Aber schön zu wissen, wenn hier tatsächlich im Haushalt irgendwas sein sollte oder sowas, dass das funktioniert.
Und ich kann mir vorstellen, dass andere Händler bereit sind, Ähnliches zu tun, wenn man da anruft oder eine E-Mail schreibt und sagt, kannst du das besorgen und mir sagen, wann ich es abholen kann.
Genau, ich lese das auch bei den Fotohändlern übrigens. Also wer glaubt, dass jetzt alle Fotohändler zu haben, viele haben natürlich geschlossen und dürfen keinen Kundenkontakt haben, also nicht das Ladengeschäft geöffnet haben, aber in aller Regel kann man bestellen und wenn man anruft und sagt, Achtung, ich würde gerne, keine Ahnung, eine Z6 jetzt gerade mal kaufen, habe ich eine da und kann ich die abholen, dann geht das natürlich in aller Regel.
Oder eine D6.
Oder was auch immer.
Ja, hier bei mir auf der Ecke unten ist ja Wiesenhafer.
Ja.
Als Filiale war vorher mal Fotodose, ist ja aufgekauft worden von Wiesenhafer. Und die haben große Aufkleber auf den Schaufensterscheiben jetzt drauf, dass es jetzt eine Abholfiliale ist. Also da kann man sich auch Bestellungen hinliefern lassen und dann auf Termin dorthin gehen und abholen. So, das dürfen sie wohl noch. Also du darfst nicht in den Laden gehen, dich groß beraten lassen, aber quasi so wie die Restaurants Takeaway-Food rausgeben, so geben einige Fotohändler im Moment Takeaway-Sachen, die du bestellt hast, ab und kassieren vorher, glaube ich, berührungslos. Und dann
genau.
So, OBS, nochmal darauf zurück. Ja. Ich habe jetzt gedacht, du bräuchtest das für den Insta-Livestream. Das stimmt dann aber nicht, weil da gibt's keine Schnittstelle.
Genau, da gibt's leider keine Schnittstelle. Sonst würde ich das dafür natürlich insgesamt auch super gern benutzen, aber das geht eben nicht. Wie gesagt, es geht nicht mal mit Hardware-Decodern, die dann einen Livestream ausliefern, zum Beispiel zu YouTube und sowas. Auch die können Instagram nicht bedienen. Die können meistens Facebook und YouTube bedienen und auch, keine Ahnung, alle anderen, du weißt ja, wie sie alle heißen, die Streaming-Dienste. Aber Insta eben leider nicht. Ich probiere das tatsächlich gerade für YouTube und für Facebook aus, um einfach so ein bisschen zu gucken, was kann man live-mäßig machen. Ja. Und wie gesagt, alles für die Zukunft gedacht. Also ob da jetzt was passiert, das hängt auch ein bisschen von den Kapazitäten ab und was sich so die nächsten Wochen hier ergibt. Ja. Für die ihre Kamera mit dem Rechner verbinden wollen, gibt es im Prinzip meiner Meinung nach zwei vernünftige und auch gut funktionierende Geräte. Das eine ist ein Teil, das heißt ist von Elegato und heißt Camlink, das kennen viele, ist so ein kleiner schwarzer Kasten, sieht so ein bisschen aus wie ein größerer USB-Stick und übersetzt im Prinzip aus einem HDMI-Signal auf ein USB-Signal, so dass man die Kamera als Webcam benutzen kann. Und das zweite, was es da so am Markt gibt, ist ein Ultrastudio Mini-Recorder von Blackmagic, der so einen ähnlichen Job macht und von HDMI auf Thunderbolt überträgt.
Aber dann immer nur eine Kamera.
Genau, immer nur eine Kamera.
So, und wenn du also einen Switcher brauchst in Software, dann müsstest du wieder das OBS dazwischen schalten.
Genau.
Oder du schließt die Kameras an einem etwas teureren Switcher, an diesem Atem zum Beispiel von Blackmagic. Genau. Dann machst du das in Hardware und der gibt dann ein Signal hinten über wieder Thunderbolt oder USB an den Rechner.
Genau.
Okay, cool. Ja, also du arbeitest dich in OBS ein und in das Live-Gestreame. Dann wird das jetzt doch nochmal was.
Genau, und jetzt hier unter uns, ich habe beide Dinge hier, ne, den Camlink und auch den Mini-Recorder. Beide funktionieren ähnlich Plug-and-Play-mäßig. Der Elegato Camlink ist ein bisschen zickiger, also der mag es nicht an irgendeinem USB-Hub oder sowas. Der möchte tatsächlich direkt in dem MacBook USB-C stecken und nicht woanders. Sonst kommt das Signal nicht durch. Der Mini-Recorder ist so ein bisschen flexibler, muss man fairerweise sagen. Ich will nicht sagen, dem ist das ziemlich egal, wo er dranhängt. Ganz so ist es auch nicht. Aber hier über so einen Anker-USB-Hub, der hier steht, funktioniert er auch. Ich würde euch empfehlen, für so ein bisschen Produktionssicherheit, nehmt alles andere an Eingangssignal an diesen Rechnern ab und schließt das an, was ihr gerade braucht, nämlich die beiden Kameras. Und der ganze andere Quatsch, der da sonst so noch mit euch auf dem Schreibtisch wieder drum hängt, vielleicht kann man während des Livestreams auf manches davon verzichten.
So, das eine Produkt ist der Blackmagic Mini-Recorder und das andere ist Elgato Camlink.
Genau.
Die Firma heißt Elgato, wenn ich das richtig weiß.
Genau.
Gut, dann denke ich mal, haben wir jetzt aber auch wirklich viel zu Livestreaming und Instagram jetzt erzählt, mehr als wir vorhatten.
Auf jeden Fall.
Aber es lief ja flüssig, das Gespräch. Und wir haben noch eine Sache, habe ich angekündigt, haben wir von gestern mitgebracht. um so ein bisschen auch mal ein Beispiel zu geben, was da so besprochen wird. Das besprechen wir jetzt hier weiter, weil du hast gestern angefangen, in deinem Insta-Livestream Q&A zu beantworten. Und dann haben wir beide im Nachgang, nach der Tagesschau noch festgestellt, na, da kann man noch ein bisschen mehr dazu sagen, als es gestern in dem kurzen Format möglich war. Deswegen gehen wir hier darauf ein. Und zwar ging es dabei darum, einige Kameras bieten ja schon während der Aufnahme eine sogenannte Keystone-Korrektur oder man könnte auch sagen stürzende Linienkorrektur in der Kamera an. Und die Frage war, ist es besser, tatsächlich diese Kamera-Entzerrungsfunktion zu benutzen beim Aufnehmen, wenn man zum Beispiel steil von unten nach oben fotografiert, damit die Häuserkanten wieder gerade werden in der Aufnahme? Ist es besser, die in der Kamera zu benutzen oder das hinterher in der Bildbearbeitung, wie zum Beispiel in Lightroom, zu machen? Das war die Ausgangsfrage.
Richtig.
So, was war deine Antwort gestern?
Meine Antwort war, dass es erstmal davon abhängt, ob man im JPEG oder nur im RAW fotografiert, weil die Keystone-Korrektur wirkt sich überhaupt nur auf das JPEG aus. Und dass ich sie sehr, sehr selten benutze, fast nie könnte man sagen, weil selbst wenn ich etwas hinterher von meinen Bildern entzerren möchte, wenn ich mal ein JPEG vor Ort brauche, dann versuche ich das am Handy zu entzerren, indem ich das Bild auf das Handy bringe und dann am Handy entzerre. Und dass ich glaube, dass das Entzerren in Lightroom wesentlich besser funktioniert als an der Kamera, also insbesondere was so, da werden ja Pixel quasi erfunden, wenn das Bild dieselbe Anzahl an Pixel behält, aber man oben Kanten auseinandergezogen hat, dann werden ja quasi Pixel neu berechnet.
Interpolation, ja.
Genau, und das kann wahrscheinlich so ein Rechner und so ein Lightroom-Algorithmus besser als auf der JPEG-Engine von der Kamera. Das war so, glaube ich, im Groben meine Antwort.
Mhm. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich habe es jetzt bis heute nicht, ich bin nicht dazu gekommen, es auszuprobieren, aber ich weiß es von den OMD-Kameras, Olympus OMD, die haben zum Beispiel sowas eingebaut. Mhm. Und da geht es meines Wissens sowohl die vertikalen Linien als auch horizontal, wenn man möchte. Und meiner Beobachtung, ich habe das noch nie so oft gemacht, aber meiner Beobachtung nach wird es bei Olympus auch in die RAWs gespeichert. Also, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das RAW wirklich schon so entzerrt abgespeichert wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem RAW eine Anweisung drin ist, wie das zu entzerren ist. Spätestens, wenn die Kamera das Bild nochmal anzeigen muss. Mhm. Auf jeden Fall wird das Vorschau-JPEG wird auf jeden Fall entzerrt und so abgebildet. Mhm. Und da ist für mich jetzt der Vorteil, als ich das mal benutzt habe, ich habe immer Schwierigkeiten, mir das im Kopf vorzustellen, wenn ich, wie gesagt, klassische Situation ist ja, man ist bodennah unterwegs, Weitwinkel und fotografiert ein Gebäude von unten nach oben und man sagt irgendwie, ja, hinterher muss ich die stürzenden Linien noch entzerren. Mir schon vorzustellen, wie das im Endeffekt aussehen wird und wie viel Fleisch man nach unten oder oben dran lassen muss, damit das überhaupt funktioniert. Weil wenn man entzerren will, muss man wahnsinnig viel Kontext, also Umgebung, mit fotografieren, weil das Bild wird ja nachher in einer Richtung sehr stark auseinandergezerrt und ansonsten fehlt einem meistens oben die Giebelspitze oder irgend so ein Kram. Und da finde ich es eben cool, wenn man während der Aufnahme die Keystone-Korrektur verwendet, weil dann sieht man den Bildausschnitt, den resultierenden, schon besser. Nur so als Vorschau schon mal.
Ja, auf jeden Fall.
Das hilft. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Ich bin der Meinung, dass die eigentliche Entzerrung, das Berechnen der Bildpunkte und auch die Justage, wie genau man das wo entzerrt haben will, nachher in einem ordentlichen Bildbearbeiter wie Lightroom oder Photoshop wesentlich besser geht, weil da kann man mit Hilfslinien arbeiten. Lightroom bietet ja sogar extra so eine Funktion an, wo man Linien entlang gerader Kanten horizontal oder vertikal aufspannt sozusagen und dann wird es auf das Zehntel Grad genau entzerrt und sogar auch links und rechts in unterschiedlichen Winkeln am Bildrand oder so. Das geht alles, wie ich finde, nachher etwas komfortabler und auch von der Qualität her besser. Aber ich finde es cool, dass man eben auf der Kamera schon die Vorschau der Entzerrung hat. Das Foto kann man dann auch wieder mit abgeschaltetem Keystone-Korrektur meiner Meinung nach machen, wenn man dann den Bildausschnitt gefunden hat, den man braucht.
Ja, sehr guter Hinweis. Bin ich gestern, das ist natürlich auch der Nachteil von so einer Live-Geschichte, ne? Da kommt man dann auf manches nicht. Aber so ein bisschen ist es ja so, wie ich oft sage, wenn man hinterher schwarz-weiß machen möchte, hilft es vorher schon mal, die Kamera vor Ort auf schwarz-weiß zu stellen.
Genau.
Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Motiv in schwarz-weiß aussieht. Und so gebe ich dir vollkommen recht. Es hilft natürlich total, weil wer kann sich schon vorstellen, wie viel bei der Entzerrung an Fleisch verloren geht und wie weit man vielleicht auch noch zurückgehen muss, damit das hinterher auch noch im Bild ist.
Oder weiter aufzoomen beim Ultraweitwinkel. Wenn das jetzt so ist, wie du sagst, dass es nur auf das JPEG ausgeführt wird, wie gesagt, ich habe es bis heute nicht über Nacht ausprobiert, wenn es nur auf das JPEG ausgeführt wird, umso besser, dann schaltet man ja an der Kamera Bilder abspeichern in JPEG und RAW ein, also beide Formate. Dann hat man die Vorschau durch das JPEG und kann auch schnell das Bild von mir aus mal aufs Handy tun und schon irgendwo hochladen, wenn man meint, es muss jetzt sein. Hat aber dann immer noch das verzerrte RAW und kann das dann schön und in Ruhe später Lightroom, Photoshop, Lumina oder wo auch immer gerade ziehen, die ganzen Linien, und hat alles drauf, weil man den Bildausschnitt vorher schon gesehen hat, wie er werden wird. So, dann fällt mir noch eine Sache ein, die wollte ich auch sagen. Ach ja, genau. Es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, wie man stürzende Linien im Foto vermeidet.
Man könnte auf die halbe Höhe des Gebäudes hochsteigen und dann einfach gerade nach vorne fotografieren.
Okay, das ist die vierte Möglichkeit. Dann fällt mir noch eine fünfte ein.
Okay. Okay.
Man könnte weiter weggehen.
Das Gebäude kippen.
Mit dem Tele fotografieren.
Ja. Oder das Gebäude kippen.
Ja, oh, das ist die sechste. Das ist aber sehr schön. Ja. Das kommt mir jetzt so ein bisschen vor wie ein bisschen hier der The Venetian.
Ja. Irgend so ja. Bankraupe. So. Okay, sag mal eine ordentliche Möglichkeit noch. Was ist dir eingefallen?
Man nimmt einfach das richtige Objektiv für die Aufgabe, nämlich ein sogenanntes Tilt-Objektiv.
Ja. Okay, ja.
Also meistens werden die als Tilt-Shift verkauft und haben beide Funktionen, aber für diese Funktion des Ausrichtens von Linien braucht man Tilt-Objektive.
Richtig.
Die müssen einen etwas größeren Bildkreis ausleuchten, deswegen sind die meistens größer, schwerer, teurer, und weil sie sehr, sehr selten nur gekauft werden, sind sie wahnsinnig teuer meistens, hat also selten jemand. Für manche Systeme gibt es auch gar keine, aber für Micro Four Thirds gibt es tatsächlich, glaube ich, das ein oder andere Tilt-Objektiv, meistens ist es Tilt-Shift dann sogar. So, aber ihr wollt eine Tilt-Funktion, wenn ihr das gleich optisch vor Ort lösen wollt, was dann natürlich die beste Qualität und vor Ort schon den Bildausschnitt festgelegt ergibt. Ja, hallo, hier meldet sich der Dieter aus der Audioproduktion. Also ich muss hier einen kleinen nachträglichen Kommentar einfügen, bevor ihr uns viele Kommentare schickt oder E-Mails. Ich habe mich an der Stelle versprochen, beziehungsweise ich habe mich in der Hektik der Aufnahme einfach vertan. Es geht natürlich beim stürzende Linien korrigieren nicht um Tilt-Objektive, sondern genau umgekehrt um Shift-Objektive. Also mit der Shift-Funktion werden stürzende Linien auskorrigiert und man bekommt meistens dann sozusagen die Tilt-Funktion noch dazu, mit der man die Schärfeebene anders in den Bildausschnitt legen kann, als einfach nur parallel zum Sensor. So, damit ihr auch mal wisst, dass ich das verstanden habe. Ich habe mich da nur einfach versprochen. Sorry. Und jetzt geht's weiter im Podcast. So, das sozusagen der Nachgang zu deinem gestrigen Insta-Live hier auf der Fotophonie, und nachher schalten wir wieder um live zu Insta, da geht's ein bisschen kürzer und schneller zu.
Richtig.
Okay, 19:30 heute Abend auf Instagram. FF-Fotoschule.
So, dann, ne?
Unter FF-Fotoschule machst du das, nicht unter Frank Fischer, sondern...
Genau, das läuft, also das ist mein Instagram-Account, also beziehungsweise, man muss fairerweise sagen, ich betreue den gar nicht selber, sondern Dominik betreut den eigentlich, aber wir machen da die Fotoschulveranstaltung und sowas drauf und die Fotoschulbilder, und das ist, der Insta-Handle ist FF-Fotoschule.
Ach, nicht Minus, sondern Unterstrich, okay.
Genau, Minus geht auf Instagram nicht, das ist ein verbotenes Zeichen bei Instagram-Namen.
Huch, na, bei Insta ist ja einiges verboten.
Bei Instagram ist einiges anders als woanders.
Ja, noch nicht mal eine API, dass man direkt live reinstreamen kann mit ordentlichem Equipment. Das ist ja also.
Aber wer weiß, wohin sich all diese Dinge entwickeln werden.
Genau, und wohin sich Dicke entwickeln werden. Das ist eine schöne Brücke.
Ja, da haben wir eine Menge. Ja,
kommen
eine
Menge wir mal
Neuigkeiten.
Ich setze mal hier eine Kapitelmarke, glaube ich, jetzt endlich mal.
Ja, also wir kommen quasi zum Newsblock.
Zum Newsblock, schon nach einer Stunde. Nach einer knappen Stunde sind wir schon bei den Fotonews. Allerdings sind die auch ein bisschen ernüchternd, deswegen, naja. Ja,
das sind nicht nur gute Nachrichten hier.
Erstmal kommt es jetzt erstmal knüppeldick für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Es gibt jede Menge Absagen von Events. Ist ja logisch. Heute, ab letzter Woche ist Versammlungsverbot, seit dieser Woche nicht mehr als 2 Personen und die bitte auch 2 Meter auseinander und so weiter und so weiter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen inzwischen. Macht das bitte auch, weil sonst dauert die ganze Aktion sehr, sehr lange, wenn wir uns da jetzt nicht akribisch dran halten an die Übertragungsvermeidungsvorschriften oder wie auch immer das heißt. Also der Virus soll sich nicht weiter verbreiten. So, da haben natürlich viele Events jetzt abgesagt und gesagt, okay, so können wir natürlich nichts machen. Ganz prominent in unserer Branche jetzt vor kurzem die Fotokina um die Ecke gekommen mit ihrer Pressemitteilung. Nämlich am 18.03. haben die bekannt gegeben, dass also die eigentlich dieses Jahr stattfindende Fotokina 2020 komplett entfällt. Wird also auch nicht in die zweite Jahreshälfte verschoben oder sowas, wo ich auch sage, ey Leute, mit eurer Verschieberei in die zweite Jahreshälfte, wie lang soll die zweite Hälfte des Jahres denn dieses Jahr werden? Wo sollen die ganzen Events da hin? Ne? Also, die Kieler Woche wird auf den September verschoben. Finde ich an sich vom Wetter ja mega, aber ob das alles so mit den anderen Events dann noch übereinpasst, die da stattfinden sollen in der Zeit, oha.
Und so. Im Moment wissen wir auch noch gar nicht, was in der zweiten Jahreshälfte sein wird.
Ja, also gut. Seien wir mal ein bisschen optimistisch. Also ich glaube auch nicht daran, dass wir in 4 oder 6 Wochen fertig sind mit der ganzen Corona-Aufarbeitung, sondern denke ich mal Juni, Juli, wenn. So, aber okay. So, Fotokina 2020 ist abgesagt und neu aufgelegt wird die Fotokina 2022. Nicht etwa 2021, nein, jetzt haben sie gleich den großen Sprung gemacht. 18. bis 21. Mai 2022, wer sich das jetzt schon mal im Kalender rot anstreichen will, dann wird es die Fotokina wieder geben in Köln. Also ich glaube in Köln. So, ich habe bis jetzt nichts anderes gehört. Und man macht auch wieder, glaube ich, so einen kleinen Rückschritt, ein bisschen von der ursprünglichen Ankündigung, die es so gab, von wegen, ja, wir müssen das häufiger machen, weil so viel Neues ist und wir müssen die neuen Sachen ans Publikum bringen und so weiter. Jetzt sagt man so, naja, wir modernisieren stattdessen lieber die Messe und versuchen, neue Zielgruppen zu erschließen. Mhm. So, und außerdem haben die Aussteller dann genügend Zeit, sich vorzubereiten bis 2022. Ja, ich denke mal, das sollte klappen. Da ist genug Luft nach hinten jetzt.
Ja, da hat ja einiges nicht funktioniert seit der letzten Fotokina. Wenn ich mich richtig entsinne, war die nämlich 2018 im September.
Ja, ja, richtig.
Dann ist ja die im Mai 2019 schon ausgefallen.
Genau, wegen ist nicht. Jetzt,
genau, weil wollte ja wahrscheinlich keiner, das hatten wir ja schon mal prognostiziert, im September 2018, aber da wollte ja niemand hören. Da haben ja alle gesagt, ach Quatsch, so ein Blödsinn, das und so weiter. Na gut, also da haben sie jetzt. Und jetzt 4 Jahre später, ich bin mal gespannt, was im Mai 2022 in Köln stattfindet. Ich möchte hier nicht unken, aber ich habe da so Ideen.
Ja, wollen wir es hoffen, dass es diesmal dann mit dem Durchstarten funktioniert, weil an sich habe ich nichts gegen die Messe, ich finde die eigentlich sehr schön.
Korrekt.
Aber wie gesagt, so ein paar Stellschrauben hatten wir ja auch schon mal angesprochen, was wir uns vorstellen würden, wie man es ändern könnte und besser machen für die Besucher und mehr Eventcharakter und mehr Treffen, mehr eben Zusammenkunft und Gut, so, leider für mich auch ganz doof gelaufen dieses Jahr, weil ich hatte schon Unterkunft und so weiter und quasi auch schon die Bahnfahrkarten fast gebucht, insofern nochmal Glück gehabt. Okay. Die Fürstenfelder Naturfototage sind auch abgesagt in Fürstenfeldbruck. So, die hätten auch vom 23. bis 26.4. dieses Jahr sein sollen. Die 22. Fürstenfelder Naturfototage, die finden dann eben nicht statt. Eben auch wegen Coronavirus und weil Bayern ja auch sehr streng ist und schon sehr früh auch gesagt hat, so wird das nichts. Die waren schon mit Veranstaltungen bis zu 1000 Personen sehr früh dabei, dass sie haben, nee, finden nicht statt. Und deswegen hat auch das Fotoforum in Fürstenfeldbruck die Veranstaltung schon recht früh abgesagt. Damit haben alle jetzt Planungssicherheit sozusagen, aber es ist halt, findet nicht statt. Aber es gibt einen Ersatztermin oder beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, die 22. Fototage werden die 23. werden. Und die finden dann am 22. bis 25. April 2021, also nächstes Jahr im Frühjahr statt.
Okay, da gibt's also keinen Nachholtermin, der nochmal dieses Jahr angegangen wird.
Nee, habe ich nichts von gehört bis jetzt, also ich denke nicht. Okay. Dann das nächste große Fotofestival, was sich eher so mit Naturfotografie und Umwelt befasst, ist ja das quasi hier bei mir vor Ort eigentlich stattfindende Horizonte Zingst Festival.
Aber wie kommst du auf die Idee, dass das bei dir vor Ort ist? Das ist doch am Arm der Heide, hätte ich fast gesagt, also ganz auf der anderen Seite.
Naja, es ist deutlich näher dran als Köln oder Fürstenfeldbruck.
Wie lange fährst du denn dahin, sag mal, nach Zingst?
Etwas mehr als 2 Stunden.
Oh, okay. Das ist aus Kiel wirklich dann ganz flott.
Ja, okay. Viel länger würdest du doch auch nicht brauchen.
Keine Ahnung, ich bin da lange nicht hingefahren.
Gut, du hast ein altes Auto, okay.
Nee, ich bin zuletzt hingefahren, da gab es, glaube ich, die Ostsee-Autobahn noch nicht.
Ah, ja, das hilft natürlich.
Okay, wie auch immer. Also wir reden von, ihr merkt es schon, wir reden von dem Umweltfestival Horizonte Zingst.
Was das also normalerweise auf der Halbinsel Fischland Dars Zingst stattfindet. Und die haben sich relativ viel Zeit gelassen, aber jetzt eben auch abgesagt. Und bis jetzt ist mir hier in meinen Notizen noch kein Ersatztermin, aber ich denke, dass nächstes Jahr wieder stattfindet. So.
Ich glaube auch, die sind auf nächstes Jahr direkt gegangen, auch das
ja. Ja, müsste ich jetzt gleich vielleicht in der Pause nochmal gucken, dann kann ich das nachliefern. Ja, so reiht sich eben ein Foto-Event ans nächste, das leider abgesagt werden muss. Da habt ihr ja noch mit der Fotohafen Hamburg Glück gehabt, dass ihr vor der Entwicklung wart. Ja. Quasi die letzte große Fotomesse in Deutschland. Könnte dieses man sagen, Jahr. Ja. Das ist ja auch ein Hammer. Ja, und dann gibt's ja auch noch andere Groß-Events, die abgesagt sind, die auch ein bisschen was mit Fotografie zu tun hatten, beziehungsweise mit der Vorbereitung darauf, weil da sollten ja die ganzen neuen, tollen Sportfotografiekameras und 8K-auflösenden Technologien und so weiter präsentiert und zum ersten Mal richtig eingesetzt werden für brillante Bilder mit hoher Auflösung und so weiter.
Ich hörte davon.
Ja, diese Woche hat dann auch das Olympische Komitee einen Schlussstrich gezogen und sich ein Herz gefasst und gesagt, okay, wenn hier alle absagen, wenn sogar die FIFA nicht spielt und die Fußball-Bundesliga in Deutschland nicht mehr möchte, also dann ist es ja wohl auch Zeit, dann vielleicht doch Olympia 2020 in Tokio zu verschieben. Die verschieben, und zwar auf das Jahr 2021 im Moment, so die Planung. So, ich denke mal, bis dahin werden dann die 8K-Aufzeichnungssysteme dann auch wirklich perfektioniert sein. Haben die Hersteller jetzt auch ein Jahr mehr. Oder vielleicht sehen wir dann ja 16K.
Ach so.
Irgendwas wird ja wohl sein.
Ich bin gespannt.
Naja. Und jetzt bleibt noch eine Frage offen. Da weißt du vielleicht was dazu. Wer jetzt gut aufgepasst hat, der vermisst vielleicht ein Fotofestival in der ganzen Aufzählung. Da weiß ich nämlich noch nicht, was da stattfindet oder nicht stattfindet. Das ist der Oberstdorfer Fotogipfel, wo der Herr Fischer ja öfter mal auftritt, wie ich gehört habe. Mhm. Wie sieht's aus?
Also ich weiß da auch nicht mehr als du. Also das, man könnte sagen, ich weiß nichts. Ist auf keinen Fall abgesagt. Man muss dazu sagen, dass er ja relativ spät im Jahr ist dieses Jahr. Er ist ja erst in der ersten Juliwoche. Mhm. Also selbst bei deiner vorsichtigen Prognose könnte es sein, dass der stattfinden kann. Gehe ich jetzt mal von aus. Und damit plane ich auch erstmal. Also wir haben tatsächlich auch jetzt eventmäßig selbst für den Mai noch keine Vorkehrung getroffen. Weil wenn ich überlege, wie viel sich in den letzten 3 Wochen verändert hat, so viel wird sich wahrscheinlich in den nächsten 3 Wochen nicht verändern zum Positiven wieder. Davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Aber wer weiß, was in 4, 5, 6, 7 oder auch 8 Wochen ist. Das weiß halt heute tatsächlich wirklich niemand. Insofern, also da gibt's keine Neuigkeiten. Ich weiß nichts Gegenteiliges, als dass er ganz normal stattfindet in der ersten Juliwoche.
Okay, aber wir wissen ja, die Bayern sind sehr streng, was die Auflagen angeht. Also, naja, ich bin verhalten optimistisch mit deiner Juliwoche. Mhm. Gut, wir wissen noch nichts. Okay, sobald sich was tut, melden wir das.
Auf jeden Fall.
Ansonsten hat jemand was gemeldet, nämlich es gab so eine Rückschau sozusagen, die konnte man bei heise.de in den Fotomeldungen nachlesen. So mal ganz generell der Überblick, wie hat sich der Fotomarkt entwickelt in 2018, 2019, also die abgelaufenen Jahre, weil 2020 sind wir noch am Anfang, da kann man noch nicht so viel sagen. Mhm. Und jetzt sind die Zahlen sowieso verzerrt, bis zum geht nicht mehr. Ja. Die, wenn man sich die Börsenkurse anguckt, sieht man ja auch, dass es niemandem gut geht, auf der ganzen Welt nicht. Nicht so besonders, außer vielleicht man ist Hersteller von Atemmasken und Lungenbeatmungsgeräten.
Oder Desinfektionsmitteln.
Ja, oder man handelt damit im großen Stil.
Und du weißt ja, und auf alle Fälle natürlich Klopapier.
Ja, ach, richtig. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Du kannst dich bestimmt an dieses komische Spaßvideo auf Twitter oder wo das war, erinnern, die Dame in dem rosa Kostümchen, die so erzählt hat, dass sie mit ihrer Mutter telefoniert hat, die mit der Schwester von dem Onkel, dessen Sohn ja in der Fußballmannschaft ist, wo der Trainer denjenigen in der Wiener Uni kennt, der gesagt hat, der Fliesenleger vom Schwager des Bruders hätte gesagt, kauf Klopapier. Also, ne, kennst du?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die Hakle-Erbin ist.
Okay.
Die sich gesagt hat, so jetzt hier mal den Markt befeuern.
Wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. So, die Verschwörungstheorie des Tages. So, also Entwicklung am Fotomarkt 2018, 2019. Einmal kurz zusammengefasst, habe ich rausgeschrieben, 2 Sätze. Insgesamt ist der Absatz bei Kameras zurückgegangen, vor allem bei DSLRs. Das wundert niemanden. Aber auch die spiegellosen Systeme konnten das nicht auffangen. Also bei einigen Herstellern ein bisschen mehr, bei anderen ein bisschen weniger. Aber insgesamt, wenn man den Markt betrachtet, es werden weniger Kameras gekauft und verkauft entsprechend. Aber auf der anderen Seite haben Fotohersteller Wachstum verzeichnet bei Zubehör, was zum Beispiel Objektive sind und sonstige sinnvolle Dinge, die einem das Fotografieren angenehmer machen. Und auch auf dem Markt der Fotoprodukte, also Fotobücher, Fotoabzüge, alles, was man so aus Fotos und mit Fotos machen kann, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt in der Zeit.
Okay.
So. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier weitergeht, ob jetzt gerade die Kalenderdrucker und Fotobuchdrucker auf Hochtouren laufen, weil jetzt alle Leute zu Hause sitzen, endlich mal Zeit haben, ihre Fotos von vor 10 Jahren bis heute durchzusortieren, die besten rauszufinden, ein bisschen zu bearbeiten, sich ein schönes Album zusammenzustellen und den Auftrag per Internet wegzuschicken und das Buch per Post geliefert zu bekommen. Ist ja alles möglich. Vielleicht geht da gerade die Produktion durch die Decke. Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Idee, dass ich vielleicht bei der nächsten Fotofonie was aus erster Hand dazu sagen kann.
Okay. Sehr schön.
Also das war die Marktentwicklung der letzten 2 Jahre. Weniger Kameras, mehr Objektive, grob zusammengefasst.
Ja, so ein bisschen auch erwartungsgemäß.
Ja, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Ne? Es gibt ja so Firmen, die haben eine Fotosparte und die haben noch anderes im Unternehmen, was vielleicht sogar größer ist als die Fotosparte, wo das nicht ganz so wehtut, dass es so ist, wie es ist. Und dann gibt's so eine Firma, die macht eigentlich fast nur fotografisches Equipment. Ja. Ja. Und die hat jetzt leider auch noch so ein Problemchen mit der Neuvorstellung von ihrem Boliden gehabt.
Okay.
Und die sind darauf angewiesen, dass sie Kameras verkaufen. Es geht um Nikon. Ich weiß, Nikon baut auch Hochleistungsoptiken für die Waferproduktion, also Chipfertigung, die ganzen Steppermaschinen und so weiter. Ja. Die machen auch hochtechnische Sachen, aber viel mehr ist dann da nicht mehr, meines Wissens, bei Nikon. Es ist halt Kamera und Optik. Hauptsächlich.
Ja, ich glaube auch.
Und wenn es da stottert, dann haben die das größte Problem von allen bekannten größeren Playern am Markt. Also man hat ja mal gesagt, Olympus hört auf, Fotokram zu bauen. Das ist natürlich Quatsch, weil wenn man guckt, die Fotosparte von Olympus macht, glaube ich, 6% vom Umsatz des Gesamtkonzerns Olympus aus. Und deren Haupt-Cash-Cow ist Medizintechnik. Mhm. Und da läuft's ja nun blendend. So,
Also ich glaube, die machen tatsächlich gar nichts zur Beatmung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die machen nichts Beatmungstechnisches. Aber ich glaube, die machen so ganze OP-Systeme und Steuereinheiten, so wo Dinge automatisiert sind und über irgendwelche Software laufen und all so ein Kram. Und auch ansonsten, glaube ich, beginnt das Jahrzehnt der Medizin hier gerade.
Ja, ich glaube, dass sie, also ich kenne mich im Medizintechniksektor bei Olympus überhaupt nicht aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch mit Sicherheit Laborausrüstung machen, automatisches Auswerten per Bilderkennung von irgendwelchen Proben und was
genau,
weiß ich.
Genau, genau so ein Zeug. Genau so ein Zeug.
Wofür bräuchten die sonst die schönen Kamerasensoren? Ja. Ne? Ja. So, und natürlich flexible Endoskope. Und ich denke mal, mit so einem Schlauch kann man auch mal in die Lunge gucken, wenn es Not tut. So,
mag sein. Ja,
egal. So, wir wollten eigentlich über Nikon sprechen.
Meine Güte, was ist hier mit uns los heute, sag mal?
Ja, wir müssen uns ein bisschen warm reden für nachher.
Ach so.
So, Nikon wollte Anfang des Jahres die neue Profikamera D6 an den Start bringen. Das hat Nikon erstmal verschoben, als das mit der Corona-Krise losging. Da sind sie nicht rechtzeitig sozusagen, glaube ich, fertig geworden oder der Presseevent konnte nicht stattfinden. Da waren halt Dinge, weswegen sie wir verzögern das einen Moment. Da hatte ich die Nachricht auch schon aufgeschrieben zu dem Zeitpunkt und gesagt, okay, da hieß es noch, die neue Kamera kommt vielleicht im März, wird sie vielleicht vorgestellt und ist dann im Mai vielleicht im Handel. Dann hat sie es aber doch wieder anders ergeben. Am 12.2. ist sie dann doch offiziell vorgestellt worden mit ihren Specs.
Okay.
Und ich schätze mal, dass sie spätestens im Mai im Handel sein wird, trotz allem jetzt. Es gab da Verzögerungen bei den Bauteilen, aber egal, jetzt ist sie bekannt, jetzt kommt sie raus, jetzt wird sie auch zu kaufen geben. Und was macht die D6 aus? Ist natürlich der Nachfolger vom vom ähnlich großen Gehäuse in der vom selben Hersteller. Und es hat sich gar nicht inhaltlich so wahnsinnig viel getan. Es ist immer noch ein Kleinbildsensor drin. Ja. Irgendwie auch logisch. Der löst 20 Megapixel auf. Und hat jetzt aber einen neuen Bildprozessor an die Seite gestellt bekommen, den Xpeed 6. Wer jetzt sagt, wie neu? Also in der Klasse der D-Kameras, also D4, D5, D6 ist jetzt das neue Modell. Da ist der Xpeed 6 eben neu. Wer das schon mal gehört hat, der denkt wahrscheinlich an die D780 oder an die Nikon Z-Serie, weil da ist der nämlich schon drin, dieser Bildprozessor. Mhm. Und da leistet er auch gute Arbeit, so kann man nicht sagen. Das führt dazu, dass der Sensor, der verbaut ist, eine ISO-Empfindlichkeit von 100 bis 2400 schon mal nativ bedient. Mhm. Und er kann nochmal in sozusagen, wie sagt man, in den erweiterten Modus geschaltet werden. Dann geht's runter bis ISO 50 und rauf bis 3,3 Millionen ISO. Wer denkt sich das denn aus? Naja, okay. Wer es braucht. Ich bin gespannt, ob das nutzbar ist. Das ist ich tippe mal, das ist reines Papier. Zahlen auf dem Papier. Also 3,3 Millionen ISO. Naja, gut. Was man besser abzählen kann, sind die AF-Felder. Das sind 105 Stück. Und jetzt reibt sich vielleicht der ein oder andere Nikon-Fan, verwundert die Augen und sagt, wie nur 105? Das sind ja weniger als beim Vorgänger. Ja, aber die sind jetzt besser verteilt, sagt Nikon.
Okay. Füllen die Fläche besser.
Genau, irgendwo sind die. Für die Aufgabe ist ja wahrscheinlich wieder eine Kamera für Wildlife und Sportfotografen. Und da sind die jetzt irgendwie günstiger angeordnet. Die AF-Felder kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß gar nicht, wo die vorher waren und wo sie jetzt sind. So detailliert habe ich die Pressemitteilung nicht gelesen. Mhm. Was ich rausgelesen habe, ist, das sollte auch für so Herren, die keine Lesebrille brauchen, aber trotzdem schon ein bisschen älter an den Augen werden. Es gibt einen großen optischen Sucher mit 0,72-facher Vergrößerung. Okay. Und es gibt ein 3,2 Zoll großes Display auf der Rückseite und das ist wieder mal als Touch-Display ausgeführt. Dann müssen die Daten irgendwo hin. Dafür gibt es Speicherkarten und da kann sie XQD und auch die ganz schnellen Compact Flash Express, also CF Express Karten. Ja. Und jetzt dürfen sich alle freuen. Es ist eine Profikamera. Die ist also auch für Hochzeitsfotografen geeignet. Sie hat zwei Slots. Natürlich. Aha. Die können auch parallel beschrieben werden und schnell. So, wer jetzt seine Daten noch schneller aus der Kamera kriegen will als mit Speicherkarten und in den Kartenleser stecken, der kann auch die Bilder direkt aus der Kamera per Netzwerk übertragen und zwar mit einem Kabelanschluss. RJ45, der Standard LAN-Stecker mit Ethernet-Kabel dran, wunderbar, Kamera ans Netz hängen, rein in den Switch und zack kommen die Daten, ich nehme an per FTP oder irgendeinem Protokoll, direkt auf den Rechner, also quasi Tethering über LAN und das sehr, sehr schnell. Ich glaube, Gigabit ist da verbaut. Das finde ich sehr schön.
Ja.
Allerdings muss ich jetzt auch wieder ein kleines bisschen Wasser in den Wein gießen. Wer jetzt das nicht kabelgebunden machen will, sondern sagt sich, hör, ich nehme doch einfach WLAN, das ist doch viel geiler. Ja, da werden dann leider 700 Euro extra fällig. Da muss man nämlich ein externes WLAN-Modul optional wieder zukaufen. Fand ich überraschend an der Stelle. Aber okay. Und besonderes Beigeschmäckle, finde ich, hat da der Teil der Meldung, dass diese FTP-Übertragung nicht über WLAN geht. Also nicht über das interne WLAN der Kamera, zumindest, so wie sie ausgeliefert wird. Ja. Sondern wenn, dann nur, wenn man das externe 700 Euro teure WLAN-Modul nochmal dazu kauft. Mhm. Oder man benutzt die Kabelanbindung, die schon mitgeliefert ist, also die Buchse. Mhm. Darüber geht's immer. Also, verstehe ich nicht ganz, aber okay.
Das ist aber in der einstelligen Serie von Nikon und auch bei den 1DXen von Canon der Standard, seit es diese Kameras gibt, dass man das WLAN-Modul dazu kauft oder eben keins hat. Also keins, was per FTP Mengen an Daten übertragen kann.
Ja, aber es scheint ja so zu sein, dass die Kamera trotz allem ein eingebautes WLAN-Modul hat.
Ja, klar,
das kann man
das Handy zu steuern und so weiter.
Genau, steuern ja, aber eben nicht Daten übertragen. Dafür braucht man das externe zweite WLAN-Modul dann oder wie auch immer man das nennen will. Ja, bisschen merkwürdig. Jetzt ist das ganze Ding nicht ganz billig und ist ja auch begehrt, muss man sagen. So ein Bolide, ne? Hätte ja jeder gern, außer man geht auf Reisen. Und damit er nicht wegkommt, gibt's was ganz Neues. Das habe ich noch an keiner Kamera bisher gehört.
Na.
An Laptops gang und gäbe, aber an Kameras bisher mir unbekannt. Es gibt ein Loch an der Seite der Kamera, das sogenannte Kensington-Lock.
Okay.
Also ein Loch, wo man eben so ein Schloss reindrücken und verdrehen kann, so wie man halt klassisch Laptops normalerweise gegen Mitnehmen sichert im Vorbeigehen. So kann man jetzt also auch die Kamera an so ein Stahlseil irgendwie anschließen mit Kensington-Schloss und dann sichern, dass sie nicht wegkommt. So, okay. Das finde ich eine ganz clevere Idee.
Finde ich auch gut.
Ja. Ist auch genug Platz an dem Gehäuse für sowas. Wunderbar.
Richtig.
Ich habe ja schon gesagt, damit zielt Nikon ganz klar auf den Profimarkt mit diesem oberen Ende-Modell. Ja, das ist top of the line, auch von der Technik und allem. Aber auch leider vom Preis, muss man sagen. Das haben wir ja auch schon bei Canon gesehen, dass die Einstelligen recht teuer geworden sind. Also sehr hochpreisig, um es mal so zu sagen. Und Nikon hätte gerne 7.300 Euro für die neue D6. Und damit ist es mit Abstand die teuerste Kamera, die man bei Nikon kaufen kann zurzeit.
Schön. Für die, die sie kaufen und für Nikon, wenn sie welche davon verkaufen.
Mhm. Ich bin mal gespannt, was so die ersten Reviews sagen werden. Bei dem Happenpreis ist es ja jetzt nicht mal so eben auch ein Spontankauf, den man da so macht, schätze ich mal.
Nee, richtig, das wären schon tatsächlich, jetzt kaufen wahrscheinlich die, wo Geld keine Geige spielt und die mit Nikon-Kameras unterwegs sind und sagen, okay, ich möchte es einfach haben, aus welchen Gründen auch immer, und die, die es wirklich brauchen.
So, ja, ganz klar. Ich hätte jetzt getippt auf die Fotoagenturen, die ihre Agenturfotografen ausrüsten für das nächste große Sportevent, nämlich Olympia. Ja. Ja. Aber das ist ja gerade jetzt, sag ich mal, nicht so dringend. Diese Anschaffung jetzt zu machen.
Richtig.
Und bis nächstes Jahr gibt's vielleicht ja schon die D6,5 oder 7 oder man weiß es nicht, ne?
Die heißen mal Nikon 6S.
Ah, richtig. Stimmt. Muss man mal gucken. Neue Kamera, ganz anderer Bauart ist mir aufgefallen.
Okay.
Du weißt ja genau, also du hast auch eine, ich habe eine, 360-Grad-Kameras. Also so diese kleinen handlichen Dinger, die ungefähr so groß wie ein Handy sind und zwei Linsen vorne und hinten haben. Machen wir beide ja gerne mal aus Spaß ein 360-Grad-Foto irgendwo, weil es eben auch mal eine andere Ansicht ist. Mhm. Ich inzwischen ein bisschen mehr, du wieder ein bisschen weniger, wenn ich das richtig beobachtet habe. Aber wir haben beide von der Firma Ricoh die Theta V uns ja mal zugelegt und damit bisher Spaß gehabt, so auf jeden Fall.
Genau.
Ist ja ein ganz ordentliches Gerät. Mhm. Erstens gibt's von Ricoh inzwischen die Theta Z, was quasi dieselbe Bauform wie die Theta V ist, nur ein kleines bisschen voluminöser und dafür aber mit größerem Sensor und besseren Optiken und so weiter, dafür auch dreimal so teuer. Das gibt schon länger, das Modell jetzt am Markt. Und jetzt gibt's was Neues von Ricoh, beziehungsweise, naja, nicht direkt von Ricoh, sondern es gibt eine Ausgründung. Die haben eine neue Firma gegründet, die nennt sich Vecnos, also mit V, V-E-C-N-O-S, Vecnos. Und die haben gesagt, ja, 360-Grad-Kamera bauen wir auch, aber wir machen zwei Dinge anders. Erstmal wird das Gehäuse sehr viel dünner werden. Quasi kannst du dir vorstellen, wie so ein Stift. Relativ. Okay. Also ein dicker Stift, aber trotzdem eher wie ein Füller, Füllfederhalter, wer sowas noch kennt. Aus der Schulzeit hätte ich meiner gesagt. Naja, du vielleicht schon.
Ja.
So, oh, also scheiße. Stiftförmige Konstruktion. Und oben sind nicht zwei Kameras verbaut, am oberen Ende wie bei unserer Theta, sondern insgesamt vier.
Okay.
Wovon drei Kameras rundum im Winkel von 120 Grad jeweils zueinander angeordnet sind. Die sorgen für die Rundumsicht. Mhm. Und zwar mit größerer Überlappung und damit besserer Qualität als bei einer Kamera mit nur zwei Linsen.
Ja.
Ist ja logisch.
Ja.
Und es kommt oben auf das Ende des Stiftes, also da, wo normalerweise der Radiergummi ist oder die Kappe, da kommt auch noch eine Optik ganz oben drauf, um auch noch nach oben, falls du im Innenraum fotografierst, wo eine schöne Decke ist oder so. Im Himmel ist es nicht ganz so wichtig, aber wenn man Architektur-Innenraumaufnahmen machen will zum Beispiel, nach oben auch noch eine Linse, das heißt, vier Linsen nehmen die komplette 360-Grad-Sphäre auf und dann wird das wie bei der Theta auch in der Kamera zusammengefügt zu einem fertigen Kugelpanorama und dann kann man das auf den Rechner überspielen und dort weiterverarbeiten. So, diese Vecnos, so heißt die Kamera wohl auch, ich weiß nicht, da kommt bestimmt noch eine Modellbezeichnung im Moment, ist es ein Prototyp noch.
Achso, ich wollte gerade sagen, wo muss ich Geld einwerfen?
Ja, wir können einen Link in die Shownotes machen, damit ihr euch das mal angucken könnt bei Digital Eyes, die haben darüber berichtet. Ob man die Kamera schon bestellen kann, halte ich für gewagt. Aha. Sie sollte eigentlich noch 2020 auf den Markt kommen. Jetzt ist die Meldung aber auch schon einen Ticken älter. Die hat ja fast 4 Wochen mindestens gelegen hier. Mhm. Das kann auch gut sein, dass eben aufgrund der aktuellen Ereignisse, Zulieferprobleme, bla bla bla, ne, wir haben es alle schon ausgesagt, dass es vielleicht auch dieses Jahr nichts mehr wird. Aber ich finde das Design dieser Vecnos-Kamera finde ich sehr ansprechend, weil du kannst sie noch schöner so in den Fingerspitzen halten, eben wie ein Stift.
Ja.
Und mit 4 Kameras, die ein 360-Grad-Foto machen, kriegst du die bessere Bildqualität statt einer Kamera mit 2 Optiken, die dasselbe 360-Grad-Bild machen will. Sehe ich ein.
Naja, und da die Kameras auch dichter aneinander sind und quasi der Träger, wo die Kameras drin sind, kleiner sind, hast du vielleicht am Fuß, also am Boden auch nicht diese größeren Stitching-Probleme, die manchmal auftreten.
Mhm. Ich denke auch, dass sie ihren eigenen Fußabdruck besser weg retuschieren kann automatisch noch. Vor allem, weil sie ja sowieso vom Gehäuse dünner ist. Ja?
Genau.
Da ist
genau
eh weniger.
Genau das.
Weil wenn ich meine Theta-Kamera benutze, mache ich meistens unten drunter ein Stativ. Und zwar einfach nur eine lange Metallstange, eine lange, dünne Metallstange. Kann man sich ungefähr vorstellen wie eine Stabantenne vom Auto früher, wenn ihr die noch kennt. So, ne? Und diese dünne schwarze Stange, die ist schon bei der Theta V nie im Bild zu sehen, weil die das gut rausrechnen kann. Ja. Nach unten fotografiert sie eh nicht besonders dolle und dann macht sie unten so einen quasi automatischen Photoshop, führt sie da aus und da sieht man diese dünne Metallstange unten drunter nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Kamera selber schon kaum dicker ist als das, was ich als kleine Halterung verwende, ja, dann kann sich die Kamera selber wunderbar rausretuschieren aus dem eigenen Bild.
Ja.
Ja. Bin sehr gespannt. Mal gucken.
Genau so.
So, dann haben wir noch einen Performance-Tipp hier am kurz vor Ende der Sendung. Mensch, dafür, dass wir so eine lange Einleitung hatten, sind wir jetzt aber schnell durchgekommen.
Ein Performance-Tipp?
Ja, ein Lightroom-Tipp.
Okay.
Manche Leute klagen ja, dass Lightroom langsam wird, so mit der Dauer der
Benutzung. Ja, wobei eigentlich ist die Performance, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgucken, ist sie doch ganz ordentlich geworden, finde ich, so insgesamt.
Ja, das ist schwankend, finde ich. Je nachdem, was Adobe gerade wieder gemacht hat, so von wegen Unterstützung der Grafikkarte, ja, nein, und wie ist es gemacht, wird mal von Update zu Update, wird Lightroom mal wieder schneller, dann wird es mal wieder langsamer.
Ja.
Dann gibt es wieder neue tolle Features, die aber viel Rechenpower brauchen, dann wird es erstmal wieder langsamer, dann beim nächsten Mal wird es wieder schneller, weil es wieder optimiert worden ist. Also es geht so schon ein bisschen hin und her. So, aber es gibt eine Sache, die macht das Entwickelmodul von Lightroom auf jeden Fall langsamer, hat jemand rausgefunden.
Okay.
Und da kann man selber was dagegen tun.
Okay.
Und das spielt jetzt leider den Leuten, wie soll ich sagen, nicht in die Karten, sondern ganz im Gegenteil, wo du eben erwähnt hast, wer jetzt seine Lightroom-Presets anbietet am Markt und da schnell ein paar Euro verdienen will, um Umsatzausfall zu kompensieren, der wird jetzt ein bisschen mit den Zähnen knirschen bei unserem Tipp.
Aha.
Viele Presets machen Lightroom langsam.
Ah, okay.
Und zwar hängt es damit zusammen, wenn man sich viele Presets in Lightroom installiert und die aber wahrscheinlich ja nicht benutzt. Dann sind die aber trotzdem da. Und sobald du mit einem neuen Bild vom Bibliotheksmodul in das Entwickeln-Modul rüber wechselst, dann muss die Engine, die Bildbearbeitungs-Engine, die das RAW entwickelt, sämtliche Previews sich schon mal auf Vorrat ausrechnen, um den Effekt von jedem einzelnen Preset schon mal vorhersagen zu können. Weil es gibt ja die neue Funktion in Lightroom, wenn du in deiner Leiste der Presets so mit der Maus drüber fährst, dann wird die Vorschau, wird ja schon sofort live, wird dir ja gezeigt, was das Preset tun würde, wenn du jetzt draufklickst.
Genau.
Und das ist ja keine Magie, ne? Sondern es muss halt vorausberechnet werden, damit das so schön flüssig funktioniert.
Mhm.
Und dieses Vorausberechnen belastet halt Speicher und CPU deines Rechners sehr stark und verzögert dann eben das Arbeiten im Entwickeln-Modul. Vor allem, wenn man da also wirklich sehr, sehr viele Presets hat und sehr viele, wir reden hier von 2000 oder mehr.
Oh, okay.
So, also man muss schon ein ziemlicher Preset-Hamster sein, um da in die Bredouille zu kommen, dass es wirklich langsam wird. Trotz allem, der Tipp ist natürlich der, je weniger Presets man hat installiert, umso schneller startet das Entwickeln-Modul und umso flüssiger läuft es auch die ganze Zeit. Weil natürlich bei jeder Änderung, die du am Bild machst, müssen diese Presets ja alle, diese Previews für die Presets ja schon wieder neu berechnet werden.
Ja, ist klar, ist klar.
So, also, sinnvollerweise überlegt man sich mal, welche sind denn meine Presets, die ich wirklich häufig gebrauche? Ob jetzt gekaufte oder selbstgemachte, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Welche brauche ich häufig? Die lässt man aktiv installiert und die anderen entfernt man temporär aus Lightroom. Das ist gar kein Problem. Man muss sie ja nicht löschen und wegschmeißen. Genau. Man legt die einfach nur in einen anderen Ordner, deaktiviert sie halt, dass sie nicht von Lightroom gesehen werden können. Dann muss auch nichts berechnet werden und dann gewinnt man da an der Stelle schon wieder ein bisschen Geschwindigkeit im Lightroom. Es gibt noch 1000 andere Lightroom-Tipps, wie Lightroom schneller wird, also was man so an Preview-Cache einstellen muss und wie viel RAM Lightroom zur Verfügung haben soll und so weiter und so weiter. Will ich jetzt nicht alles hier ausbreiten, das ist sozusagen hier der Rausschmeißer am Ende. Aber auf diese Preset-Nummer wäre ich jetzt auch nicht so schnell gekommen, dass die eben Previews erzeugen und damit eben Performance klauen.
Aber am Ende natürlich plausibel, dass es so ist, klar.
Ja, so. Also wer jetzt noch nie ein Preset von irgendjemand gekauft und installiert hat, der kann sich wieder schlafen legen. Ihr habt die von Adobe mitgelieferten, ich weiß nicht, 15, 20 Stück. Ja. Das ist bestimmt kein Thema, gar kein Problem. Lasst das so, wunderbar. Aber wenn ihr diese ganzen Angebote in letzter Zeit angenommen habt, wo Leute ihre Preset-Bibliothek mit Tausenden von Presets für 29,90, 49,90 verscherbelt haben, die ja sonst immer angeblich 3,99 oder noch mehr kosten, installiert die zumindest nicht alle auf einmal. Sucht euch ein paar raus, wo ihr sagt, die finde ich cool, installiert die, lasst die drin und den Rest einfach wieder beiseite legen und ignorieren und vergessen. War ja günstig.
Dann habe ich eine Frage, sag mal, wie sieht das bei dir aus eigentlich, jetzt für den Sommer? Rechnest du mit kaltem Bier und jetzt im Frühjahr mit frischem Spargel und im Mai mit Erdbeeren oder wie sieht's aus?
Also, die Kühlung des Biers wird nicht das Problem sein.
Ah, okay.
Kalt kriege ich das schon.
Okay.
Was möchtest du denn anliefern?
Du meinst, es erntet auch hier mit den Hopfen.
Na, der muss erstmal angepflanzt werden.
Ach so.
Wir fangen jetzt erstmal mit Anpflanzen im Jahr an, ne? Okay. Ernten ist später im Jahr. Wenn er angepflanzt wurde.
Aber das machst du selber dieses Jahr, oder?
Hatte ich nicht vor, nee.
Ach so,
Ich bin hier so ein bisschen noch in der Konsumentenhaltung, kleines wenig.
Okay, verstehe.
Ich brauche mein Bier ja auch nicht selber.
Das stimmt. Gut, hat natürlich jetzt einen Nachteil, weil die gesamten Saisonkräfte, insbesondere die aus Osteuropa, die sind ja im Moment so ein bisschen schwer ins Land zu kriegen, habe ich den Eindruck.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen übrigens. Ich habe gehört, ich glaube, bis jetzt sogar zum nächsten Wochenende dürfte man aus Polen noch einreisen als Erntehelfer. Aber zum Beispiel die Polen sind sehr skeptisch, was den Krankenstand in Deutschland betrifft und die Infektionsgefahr und kommen wohl deswegen nicht. Und ich glaube, bei anderen Ländern, ich habe gelesen, dass irgendwie ein paar Bauern sich zusammengetan haben und haben eine Maschine von Ryanair geschartert und haben eine komplette Maschine Rumänen rüberfliegen lassen, weil da die Grenzen dicht sind und man über den normalen Straßenweg nicht hierher kommen kann. Weil ich glaube, dann wahrscheinlich muss man durch Österreich oder irgendwas, ne, wo man eben im Moment nicht durchkommt. Also insofern, es werden Erntehelfer gebraucht. Ich glaube, das ist so die Nachricht hier zum Schluss der Sendung. Ja. Weil ansonsten wird das mit manchen Dingen sehr schlecht aussehen. Und vielleicht kann der Dieter ja nochmal einen Aufruf starten,
wie das
so funktioniert.
Gerne.
Wer meinst du, sollte denn da jetzt als erstes hin zum Erntehelfen?
Nicht Erntehelfen, erstmal Pflanzen, Hopfen okay. Pflanzen. Das ist jetzt viel wichtiger
als Spargel. Aber der Spargel muss geerntet werden jetzt.
Ja, der Spargel müsste gerne, aber der ist ja schon im Boden. Jetzt muss erstmal Hopfen angebaut werden. Das ist das aller Wichtigste. Und da stimmt mir der Rupert bestimmt auch zu.
Ja, das nehme ich auch an.
Scheiß auf Spargel. Der Hopfen ist gerade wichtig, Freunde.
Ach du Schreck. Okay.
So, die Erdbeeren kommen ja sowieso ein bisschen später. Dann, wenn wir dann mit dem Hopfen fertig sind, dann gucken wir mal, was mit den Erdbeeren ist.
Ja.
Man kann ja auch leckere Getränke mit Erdbeeren und Bier machen.
Auf jeden Fall.
So Bierbowle und sowas. Altbierbowle, sehr beliebt.
Ja.
Ja, also Scherz beiseite. Hopfen muss angebaut werden. Da werden auch Erntehelfer gebraucht, Anbauhelfer in dem Fall. Aber Erntehelfer für Spargel und Erdbeeren scheinen Mangelware tatsächlich zu sein. Und es gibt mehrere Aktionen, die versuchen jetzt durch Nutzung von, jetzt kommt das Zauberwort, Digitalisierung, Online-Plattformen also, Leute zu finden, die schon hier im Land sind, möglichst fit körperlich und gerade wenig zu tun haben. Das könnten ja zum Beispiel, wenn wir mal gucken, ne, körperlich fit sind meistens junge Leute, nichts zu tun, ist im Moment auch ja mit der Schule geschlossen und so und Abiturprüfungen liegen auf Eis, Studiengänge liegen auf Eis.
Die sitzen alle zu Hause und lernen.
Ja, natürlich. Das kann man aber auch prima, wenn man fertig ist mit Spargelstechen, kann man immer noch lernen. Nein, also Spaß beiseite. Es werden also Leute gesucht, die freiwillig bei der Ernte helfen wollen und können. Da gibt es eine Aktion, die nennt sich Das Land hilft. Verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes. Mhm. Das ist eine Aktion des, wie sagt man, Bauernverbandes Maschinenring. Mhm. Komischer Name, ist aber so. Maschinenring, so heißt die Gesellschaft halt. Die betreibt die Plattform Das Land hilft. Ja. Da kann man mal gucken auf der Webseite und sich sozusagen bewerben und gucken, welchem Bauern man in der Nähe, welchem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe man helfen kann. Also hier in Norddeutschland bei uns ist natürlich Spargel ein großes Thema und später die Erdbeeren, klar. Und dann gibt es eine private Initiative, die nennt sich bauersuchthilfe.de. In einem Wort, bauersuchthilfe.de. Die sagen auch, dass die Datenerhebung, die sie machen, 100% DSGVO-konform ist. Und da muss ich sagen, da können wir auch mal klatschen. Ja, Datenschutz in Zeiten der Krise, super.
Ich dachte, das gilt generell für so Datenerhebungsplattformen im Internet, dass sie das sein müssen, sonst sind die ja, doch...
Ich weiß nicht, warum
illegal.
Bauersuchthilfe.de das sonst so hervorhebt.
Ja, weiß ich also, auch nicht.
Ja, ist aber so.
Ich weiß nur, dass die Plattform hoffnungslos, also die war ja jetzt auch in den Medien.
Ja.
Mehrfach. Ich hatte das heute Morgen mal probiert, nur mal so zu gucken, wie da so der Stand ist. Da war die Seite nicht erreichbar wegen Serverauslastung.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen.
Das also, ist ein gutes Zeichen.
Ja, okay, warte mal. Entweder ist die IT ja schlecht gewesen und dem Ansturm von 100 Leuten nicht gewachsen. Das wäre doof.
Genau.
Ja. Aber gehen wir mal vom guten Fall aus. Die IT war fit. Und es haben sich so viele Leute dafür interessiert und wollen helfen und können helfen.
Ja, ja.
Das fände ich auch mega. Also wirklich, wenn ihr das hinkriegt, wunderbar. Es ist nichts für Leute, die schon, ich sag mal, vorgeschädigten Rücken oder sowas haben. Oder natürlich die jetzt klassisch zur Zielgruppe des Coronavirus gehören, zur Risikogruppe, wie man sagt. Mhm. Ihr kommt da in Kontakt mit anderen Menschen logischerweise. Mhm. Also für euch ist das dann nichts.
So, man muss ganz klar sagen, es muss halt einfach viel in die Erde. Da geht es nicht nur um Hopfen, sondern geht es um alles, um Salat, um Kohl, um alles, was jetzt angebaut wird und dann irgendwann im Laufe des Jahres geerntet werden soll. Und da wir alle nicht wissen, wie sich das in diesem Land weiterentwickeln wird über die nächsten Wochen und Monate, kann es sein, dass wir nochmal auf Lebensmittel angewiesen sind. Und da ist natürlich jede helfende Hand gefragt, gerade in solchen Zeiten, wo man dann vielleicht tatsächlich mal solidarisch sein muss. Und vieles passiert da eben noch von Hand. Ja, es wird halt nicht alles mit Maschinen gemacht. Ich glaube, so Kartoffeln und Getreide und sowas pflanzen die mit Maschinen. Aber so Salatpflänzchen, glaube ich, habe ich vor kurzem mal gesehen, die müssen halt irgendwie von Hand in die Erde. Das ist halt wie beim Spargelstechen, der muss irgendwie von Hand geerntet werden, damit das vernünftig funktioniert. Und dann können wir sagen, okay, Spargel ist ja ein Luxusproblem, wenn wir jetzt mal keinen Spargel haben. Aber denken wir mal so ein bisschen gesamtwirtschaftlich und volkswirtschaftlich, da hilft es natürlich, wenn wir nicht als nächstes auch noch jeden einzelnen Bauern mit Millionen unterstützen müssen. Also insofern, wenn da jemand Zeit, Lust, Muße hat und sagt, okay, ich will was Sinnvolles für die Gemeinschaft tun und vielleicht nur noch 3,50 Euro verdienen, vielleicht ist es ja was für euch. Würde uns sehr freuen.
Mhm. So, und ich guck mal, ob es vielleicht auch irgendwo eine Webseite gibt wie haklesuchthilfe.de oder bei irgendeiner großen Papiermühle, Stora
Enso.
Ceva. Ceva, genau, weil die Fertigung und Reinigung von Zellulose, die muss ja irgendwie auch sichergestellt werden, weil wir alle wollen weiter 1A Klopapier haben, denke ich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Da kann man sich bestimmt auch einbringen. Und dann sitzt man auch gleich an der Quelle, das ist ja eigentlich.
Richtig, da kann man vielleicht beim Werksverkauf zuschlagen.
Gut, so. Das war natürlich Quatsch, der letzte Teil. Aber hier, Erntehelfer und Ausbringen von Hopfen, also Hopfen vor allem, Leute. In Süddeutschland. Ihr seid nah dran. Tut mir den Gefallen, bitte. Geht da hin. Kühlen kriege ich hin nachher. Aber irgendjemand muss das Zeug anbauen und dann zu Bier verarbeiten. Das wäre wirklich schön. Ansonsten wird das echt doof, wenn man drinnen sitzen muss, vielleicht auf dem Balkon im Sommer bei Hitze und hat kein Bier.
So, also für den Sommer sind wir alle immer noch ganz optimistisch. Da wird man vielleicht auch wieder ganz normal irgendwo draußen Bier trinken können. Vielleicht noch mit ein bisschen Sicherheitsabstand, nicht so, wie man es gewohnt ist. So, aber wir werden sehen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir euch trotzdem so ein bisschen Unterhaltung auch liefern konnten. Ein bisschen Wissen natürlich, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Spaß hattet beim Zuhören. Für viele ist es ätzend genug, was gerade in diesem Land los ist und auf der Welt los ist. Da hoffen wir, dass wir trotz der paar destruktiven Nachrichten in der Mitte der Sendung insgesamt euch trotzdem auch einen gewissen Unterhaltungswert geboten haben.
Genau. Und dann gucken wir, wann wir die nächste Fotofonie auf die Reihe kriegen. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht wieder 4 Wochen brauchen.
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, so viel wie wir zu Hause sein werden demnächst.
Ja, aber wir machen jetzt nicht den täglichen Fotofonie-Stream.
Genau.
Ah, okay, machen wir nicht. Okay.
Ich glaube nicht, nee.
Ach, ich dachte schon. Aber dafür haben wir ja jetzt Insta Live und ich sag mal, da schalten wir jetzt quasi nahtlos hin.
So machen wir das.
Wir verabschieden uns hier.
Ja.
Und sehen uns quasi in ein paar Minuten dann auf dem Instagram-Kanal von Frank, ff-Fotoschule, wie wir gelernt haben, mit Franks täglichem Insta-Live.
So. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Habt eine gute Zeit.
Habe ich gern gemacht, Frank. Ich höre dir immer gerne zu.
Ja, das freut mich. Bleibt gesund da draußen. Das ist das wichtigste im Moment. Na gut, und dann hören wir uns natürlich wieder. Ist ja klar.
Genau. Bis dahin. Tschüss, ciao. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao. Ja Mensch, wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes. Deine Fragen oder Kommentare zu dieser Episode kannst du uns auch gerne per E-Mail an feedback@photophonie.de senden. Besonders gerne als Audiokommentar mit ungefähr 90 Sekunden Länge, also maximal. Du kannst aber auch einfach auf unseren Anrufbeantworter im Studio sprechen. Dazu haben wir extra eine Rufnummer eingerichtet, und zwar die 0431 69 67 18 31. Da rufst du einfach an und dann kannst du da drauf sprechen. Anrufbeantworter halt. So, damit gibst du uns dann außerdem automatisch die Erlaubnis, dass wir deine Anfragen, deinen Kommentar oder deinen Audiobeitrag in einer der folgenden Episoden oder auf der Webseite photophonie.de veröffentlichen. Unter Umständen kürzen wir deinen Beitrag dazu ein bisschen, aber wir werden auf keinen Fall den Sinn entstellen. Falls dein Beitrag nicht veröffentlicht werden soll oder dein Name nicht genannt werden soll, dann lass uns das bitte unmissverständlich wissen, indem du es zum Beispiel einfach sagst oder dazu schreibst. Wenn du diese Folge hier mit deinen Freunden teilen möchtest, dann ist das auch kein Problem. Wir veröffentlichen den Podcast nämlich unter einer Creative Commons 3.0 by NC-ND Lizenz. Das bedeutet im Detail, wenn du diesen Beitrag hier, also diese Folge, teilen möchtest, dann musst du dabei die Quelle nennen, unseren Namen also. Du darfst keine Veränderungen durchführen und auch keine kommerzielle Verwertung unserer Beiträge durchführen. Als Quelle gibst du also einfach zum Beispiel den Link zu photophonie.de an. Du kürzt nichts, du fügst nichts hinzu. Ganz besonders spielst du davor, dahinter oder zwischendurch keine Werbung ein. Dann ist schon alles prima. Wenn du irgendwas anderes vorhast, irgendeine andere Verwendung, dann setz dich bitte vorher mit uns in Verbindung und wir klären das untereinander wie vernünftige Menschen. Falls du weitere Informationen zur Creative Commons Lizenz benötigst, findest du diese bei Bedarf auf der Creative Commons Website. Einfach im Internet einmal Creative Commons suchen. Ich glaube creativecommons.com. Alle anderen Punkte zum Datenschutz und zur Verwendung von personenbezogenen Daten findest du auf unserer Webseite unter photophonie.de und da dann in der Datenschutzerklärung. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung und bis bald. Wir hören uns wieder. Gebt uns kein Geld, gebt uns Aufmerksamkeit.
iTunes-Bewertung. In diesen schweren Zeiten.
Virtuelle Währung.
Genau.
Hast du schon die neue Kryptowährung gesehen am Markt?
Ja, aber mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, aber ist sowas ganz Beklopptes.
Du kennst doch Bitcoin.
Ja.
Jetzt gibt es Buttcoin.
Ehrlich?
Ja.
Okay.
Die einzelnen Papierchen von der Rolle.
Ah.
Buttcoin.
Ja, schön. Ne? Hey, ist klar. Okay. Ja, herrlich. Super.
So, ich halt mal die Aufnahme an jetzt.
Ja, mach das mal.